Ihr seid ja nun Cartoonisten. So, gibt es da, ich meine, das wird wahrscheinlich die Frage sein, die ihr immer gestellt bekommt.
Wie kommt ihr auf die Ideen und kann man davon leben? Das sind die Hauptfragen.
Nee, das wollte ich gar nicht fragen. Siehst ich wollte du? Sagen, was habt ihr denn so gemalt in letzter Zeit? Und herzlich willkommen zur fünften Episode von Sträter und Streberg, der Podcast. Thorsten ist immer noch gesundheitstechnisch aushäusig. Bis er wieder da ist, hatte ich ja gesagt, lade ich mir pfiffige Co-Hosts und interessante Gäste ein. Wer jetzt von euch der pfiffige Co-Host und der interessante Gast ist, Strich und Streberg, super, danke. Der ist, für die Leute, die diesen Podcast nur hören, es sind ja ein paar, der Herr Holtschulte, um mich gleich aus der Fassung zu bringen, hat er ein Stricher und Streberg T-Shirt an. Achso, okay. Aber Streberg ist ja richtig geschrieben. Mit Gary, Olli und Micha. Ja, genau, so nennen wir das jetzt. Willkommen zu Stricher und Streberg, der Podcast, Folge 1. So, ja, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute hierher zu kommen.
Ja. Olli, am Tag der Arbeit.
Am Tag der Arbeit, ganz genau.
Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, so früh aufzustehen. Ja. Aber wir freuen uns natürlich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist ja toll, dass wir hier sein dürfen.
Gerne. Ja, danke. Ganz genau. Und einfach mal gemeinsam auch mal über das Tabuthema männliche Prostitution auch mal in diesem Rahmen zu reden. Warum nicht? Denn ihr habt ja auch diesen wunderbaren Podcast, zwei Stricher packen aus.
Packen aus, genau.
Ich hätte fast gesagt, zwei Stricher wobei passen
man,
auf.
Wobei, ja, fassen wobei, es an. Wobei das gar gut. Nicht so weit hergeholt ist. Michael, erinnere dich, in Leipzig bei der Litpop, das ist immer so ein Festival im Rahmen der Leipziger Buchmesse, haben wir eine Lesung gehabt.
In den Ratssaal
des Rathauses. Im Ratssaal des Rathauses, also richtig schön mit so einem wir saßen an so einem Podest, hat man so hoch und runter fahren konnte. Das war richtig geil.
Ja.
Und da warteten wir so, dass sich der Saal füllt. Und dann kam so eine ältere Dame zu uns.
Ja, so alt war die noch gar
ja,
nicht.
Ja, doch, die war Oma. Die war Oma auf ihr. Gut, jetzt gibt es jüngere Oma.
Also, ja. Kommt drauf an, aus welchem Stadtteil man kommt.
Ja.
Die fragte uns, ob das denn auch was für Jugendliche wäre, diese harten Geschichten vom Hauptbahnhof und so. Weil. Die hätte das genauso dann auch falsch verstanden. Stricher natürlich nicht, weil wir uns prostituieren. Hier und da schon, also wir malen auch gegen Entgelt.
Ja.
Aber eigentlich ist das natürlich der Strich gemeint, weil wir zwei Cartoonisten sind.
Ja.
Und da wir ansonsten auch immer sehr, sehr witzig sind, ist natürlich diese Ambiguität des Wortes ist natürlich beabsichtigt.
Ja. Seid ihr eigentlich, eigentlich müsstet ihr doch so eine Subgenre-Cartoonisten sein. Ihr seid die lustigen Cartoonisten.
Boah, lass das oder, nicht unsere Kollegin
nennen. Nein. Also ich bin mit allen Freunden der Cartoon-Szene fein. Ich finde alle lustig. Also hier und da, aber ich denke,
welche, die haben anderen Humor.
Die anderen haben anderen Humor, genau. Weil Humor ist ja relativ vielschichtig und es lacht ja nicht jeder über den blöden Flachwitz oder irgendwie den Sensenmann. Also jeder für sich in der Szene ist witzig.
Ich habe da allergrößten Respekt vor. Vor eurer Kreativität und vor allen Dingen vor diesem Talent, wirklich lustige Sachen praktisch auf den Punkt zu bringen. Das ist ja so die Kernkompetenz eines Cartoonisten, glaube ich. Das sollte man schon beherrschen, sonst malt man einfach nur und zeichnet. Ne?
Ja, das geht jetzt gerade runter wie Öl.
Danke, Gary.
Die nächsten zwei Stunden so weitermachen.
Ja, das habe ich noch nicht mal von meiner Mutter gehört.
Ja, wieso? Aber das stimmt doch auch. aber ihr wisst ja, wir reden ja, ihr wart ja schon mal separat, jeder von euch war ja schon mal bei uns bei Sträter Bender Streberg zu Gast. Und da ja, wisst ihr, woher der Wind weht. Also wir versuchen ja wenigstens so ein bisschen immer noch den Anspruch zu haben, dass wir auch über Filme reden. Film, Funk und Fernsehen.
Ja.
Und von daher meine Eingangsfrage an euch. Was war der erste Film, den ihr im Kino gesehen habt? Und was war der letzte Film, den ihr im Kino gesehen habt? Michael, fang du doch bitte an.
Ja, der erste Film.
Jetzt komm. Ich weiß das auch nicht, bin ganz gespannt.
Ich weiß es ja zum Glück.
Ja, du weißt es zum Glück.
Es muss König der Löwen gewesen sein.
Nein!
Wie?
König der Löwen.
Ja. Naja, das kann doch sein.
Warum? Der war doch erst vor 5 Jahren im Kino.
Okay. So jung bin ich jetzt auch nicht. Nein, ich glaube, der kam 94 ins Kino.
94?
Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Herten gewohnt und da gab es dann das Gloria-Theater. Das ja, so vergleichbar im Grunde genommen mit diesen ganzen alten Nicht-Ketten-Kinos, die beispielsweise in Essen oder Bochum auch sind. Und ich bin seinerzeit eigentlich so in der Nachbetrachtung viel zu selten damals ins Kino gegangen. Mhm. Das ist ja irgendwann abgerissen worden alles. Ich war halt anfangs eher so ein Videokassettenkind.
Ja.
So. Und bin da auch durch die große Videosammlung meines Onkels so ein bisschen sozialisiert worden. Mhm. Bin da auch relativ schnell bei Star Wars gelandet.
So.
Genau. Nicht solche Videos. Aber Star Wars habe ich mir dann regelmäßig dann reingezogen. Aber im Kino war es halt König der Löwen. Und dann war man da im Kinofilm und hat dann im Anschluss auch direkt natürlich den Soundtrack geschenkt bekommen und sowas. CDs ging da, glaube ich, gerade los, dass man die einigermaßen preislich zu einem vernünftigen Preis bekommen hat.
Ja.
Also Elton John natürlich. Ja. So überhaupt nicht meine Musik, aber egal, das gehörte dann alles dazu. Die CD habe ich auch noch. Und ja, der letzte, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Entweder war es das Finale von The Conjuring.
Okay.
Oder, weiß ich jetzt zeitlich nicht mehr genau, ich war in Mülheim in Cinemax bei der Vorstellung des Helge Schneider Films, als Helge auch persönlich anwesend war.
Die Dokumentation oder?
Genau. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich gemerkt, dass die auch in der ARD Mediathek war. Ich hätte mir diesen Besuch auch sparen können. Nein, gut, Helge war da, war natürlich schon mal ein Event vor. Aber ganz ehrlich, dieser Film auf einer großen Leinwand, ich hatte so ein bisschen die Erinnerung an Blair Witch Project, dass einem so durch diese Wackelkamera ein bisschen schlecht wird.
Ja.
Das war sehr, sehr so aus der Hüfte gefilmt. Musste da erst ein bisschen reinkommen.
Ja, klar.
Ich kann zu Helge Schneider auch noch eine Anekdote beisteuern.
Ja, bitte schön.
Ich habe den mal vor vielen Jahren mit einem Bürostuhl durch sein Büro schieben müssen.
Wie kam es denn dazu?
Es war ein Casting ausgeschrieben für einen Film und da musste man einen Krankenpfleger spielen. Und ich habe gesagt, ja gut, fahre ich da mal vorbei und uns dann begrüßt. Und dann ging es auch in die Vollen sofort und ich musste ihn dann ein paar Minuten durch den Raum schieben.
Ja.
So, aus der Rolle ist nichts geworden, weil der Dreh wäre auch irgendwie parallel zur Buchmesse gewesen, wo ich dann irgendwie eine Verpflichtung hatte. Aber das war trotzdem sehr witzig, da einfach mal vorbeizufahren und ihn dann durch die Gegend zu schieben.
Auf jeden Fall. Zumal du ja auch Zivildienstleistender warst. Ja. Also von daher hat das ja sogar gepasst.
Da habe ich auf jeden Fall Erfahrung mit. Also auch mehrere
Leute durch die Gegend zu schieben.
Mehrere 150 Kilo durch die Gegend zu schieben. Da habe ich alles durchgemacht.
Ja, das ist so super. Olli?
Ja, ich war als Kind viel im Kino. Lichtburg, Herne. Herr Schiers war der Geschäftsführer.
Da hatten sie auch eine Lichtburg in Herne.
Ja, in Herne gab es auch eine Lichtburg.
Oh,
ja.
Okay.
War auch relativ groß, auch mit Balkon oben und so. Und hat man auch hinterher umgebaut, irgendwie in 2, 3, 4 Kinos. Also da war Platz. Und da bin ich sonntags immer hin, zur Matinee. Ne? Und
naja, klar.
Ich weiß ganz aktiv, das war nicht der erste Film. Also ich weiß, ich habe da alle Bud Spencer Filme gesehen, Winnetou und
natürlich.
So. Und aber ein Film, der recht früh gewesen sein muss, also in meinem Kino gehen, war Frankensteins Todesrennen.
Frankensteins Todesrennen, Roger Corman mit David Carradine und Sylvester Stallone.
Ja. So, und
da fand ich das Poster immer toll, weil da war so eine halbnackte Frau drauf. Und das war das, meine Mutter hat nichts dagegen gehabt, da ich das aufgehängt
habe. Ja, aber ich hab nicht recherchiert. Der muss ab 16 gewesen sein.
Ja,
ich war da aber mit 12 drin, glaube ich. Wir kannten auch, wir waren mit den Kinobetreibern bekannt.
Ja.
Mein Vater hat da damals, war der Kinovorführer.
Ja, okay, dann.
Also du hast Kontakte gehabt. Ey.
Ja.
Meine
und
Güte,
mein Vater war auch hinterher, hat Elektriker gelernt, hat sein Abitur gemacht, Elektriker gelernt, hat er keinen Bock drauf gehabt. Dann war er in seiner Lehrzeit oder davor schon Kinovorführer in der Lichtburg in Herne und war dann später, deshalb bin ich auch in Ludwigshafen geboren, war der Theaterleiter von 2 Kinos in Ludwigshafen und in Kaiserslautern.
Mhm.
Und deshalb, mir wurde ja das Thema Kino quasi in die Wiege gelegt.
Also in deiner DNA.
Ja, in meiner Kino, DNA sozusagen. Ist Kino auf jeden Fall.
Ja.
So, und die schönste Anekdote ist eigentlich, dass Fritz Walter, der von Fußballer vom ersten FC Kaiserslautern, der hat die Erfrischungstheke in dem einen Kino gepachtet oder betrieben, ich weiß es gar nicht irgendwie. Echt? Oder das ganze Kino sogar. Ich habe da letztes Mal geguckt irgendwie. Da gibt es so Pressefotos, so alte Schwarz-Weiß-Fotos, wo Fritz Walter so in der Kinokasse irgendwie.
Ja.
Ja, ja, genau. Der hatte ein Kino. Ich glaube, da war mein Vater irgendwie Theaterleiter. Wie auch immer, so, Frankensteins Todesrennen, gab es eine ganz brutale Szene irgendwie. Die mussten ja immer Leute
umfahren.
Und dann gibt es diese Szene am Krankenhaus, wo die vor dem Krankenhaus die Alten und Kranken, und die gaben nicht so viele Punkte, auf die Straße stellen. Stimmt. Und die ganz gewieften Fahrer fahren dann so in die Auffahrt des Krankenhauses und nageln dann die ganzen Ärzte und Pfleger um. Das ist so eine Szene, die, ich habe den nur einmal gesehen, nur die ist mir total hängen geblieben. So, und dann weiß ich noch, ein auch in früher Kindheit muss das gewesen sein, die, wie hieß der?
Kommen wir jetzt zu deinem letzten Film, oder?
Ach so, nee, ich wollte nur, weil das so ein Erlebnis ruhig. War, ja, es gab ein zweites Kino in Herne, Astoria hieß das, und da war ich mit meinem Vater drin, das habe ich auch noch in dem Film, war das die Begegnung der dritten Art?
Ja.
Wo so ein großer Felsen irgendwie, oder wo die UFOs kommen.
Ja, das
so
ist Richtung Steven Welt, Spielberg, die unheimliche Begegnung der dritten
unheimliche,
Art.
Ja, genau. Genau.
Genau. Das ist sogar auch die Melodie.
Auch Hammer, ne? Irgendwie, ja. Ich habe den jetzt vielleicht danach noch ein, zwei Mal gesehen, aber dass das sich so festbrennt, das ist Kino.
Das ist Kino, das ist Steven Spielberg. Das ist, und jetzt diesen Sommer kommt sein neuester Science-Fiction-Film raus, also von daher. Und Leute, es gibt sogar Leute, die munkeln, dass es praktisch so eine indirekte Fortsetzung ist von Close Encounters.
Ah, sehe, denn aktuell, also ich werd verrückt.
Das schauen wir mal an.
So, mein letzter Film war, ich komme natürlich auch wenig ins Kino, aber einer der letzten Filme war, das war auch geil, war ich mit meinem Sohn in The Joker und war Freitagabend und dann, ich gucke eigentlich Filme nicht im Original, weißt du? Und da gibt's in der, hier im Union immer eine Rutsche immer, wo die Originalversionen laufen. Und ich war dann ganz, ich sag, was kann der Joker denn kein Deutsch? Das ist ja eine Frechheit. Ja, gut, dann haben wir uns den im Original angeguckt. Aber ich meine, der letzte, den ich gesehen habe, war eine Romantic Comedy, Bridget Jones, der letzte Teil.
Mir fällt da gerade ein, dass ich glaube, ich muss uns beide korrigieren mit dem letzten Mal im Kino. Weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr, Conjuring und Helge Schneider, ich glaube, es war tatsächlich letztes Jahr noch im Kino. Und die Filme, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich auch, ich glaube, wir waren zuletzt gemeinsam im Kino. In der Lichtburg in Essen.
Ach so.
Mussten uns selbst angucken.
Ja, das ist ja gut, wenn man jetzt so will. Wir haben in der Lichtburg war eine Premiere von Das Wunder von Bernd.
Ja.
Das ist eine wie sagt man?
Da spielt ihr auch mit.
Da spielen wir mit, haben wir kurze.
Also,
kurze.
Ich kenne 5000 Leute, die da mitspielen.
Ja, ja, klar.
Ich sehe inflationär besetzt.
Alexander von Waldhelm, hier, Gary, der möchte auch mal mitspielen. Ja,
genau, was ist denn
also
los?
Beim nächsten Film, der plant ja schon
unglaublich.
Wieder. Unglaublich. Wird aber eine Fußballgeschichte. Aber du bist ja nicht so ein großer Fußballfan, ne?
Nicht so ein großer Fußball. Ja. Aber Olli, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich hatte vor einigen Wochen habe ich mal zu meiner Frau gesagt, irgendwie, ich glaube, wenn ich ins Stadion gehen würde, dann nur mit Olli. Ohne Scheiß.
Ja, das können wir ja mal machen.
Ja, er kann das dann so mit dem Touchdown und so besser erklären.
Ja, ja, natürlich irgendwie.
Nein, das war, als ich noch Tonassistent war beim Fernsehen, da hatten wir mal, ich glaube, es war in Dortmund, da haben wir sehr viel Sport gemacht, sehr viel Fußball. Und da hat dann irgendwann mal mein Chef, der Kameramann, der hat dann irgendwann gesagt, ja, mobilisier das Publikum mal. Da hab ich mich da wirklich hingestellt vor der Tribüne und hab halt so gemacht und dann fingen die wirklich alle an zu jubeln. Ne? Das war schon da habe ich echt das Gefühl gehabt, nee, und wenn ich dann einmal dabei bin, dann finde ich das total klasse, aber ich habe immer den Überblick verloren, irgendwie wer jetzt wo spielen muss und da die Punkte und so, vielleicht hat das was mit meiner Dyskalkulie zu tun oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall.
Es wird ja immer für dich zusammengerechnet, man muss ja nur drauf gucken.
Ja, stimmt, hast auch wieder recht. Conjuring, ist das, da habe ich mich nie so dran getraut, ist das eine lohnenswerte Serie? Horrorserie? Also bist du Horrorfan, Michael?
Ich war sehr großer Horrorfan.
Achso, dann hast du irgendwann gesagt, nee, jetzt nicht mehr.
Nee, ich,
also, seitdem du Vater bist, oder?
Jetzt hat er nein, Kinder. Nee, es ist irgendwann, also ich habe ja gesagt, Videothekenkind und so. Mhm. Und was ich da auch immer sehr cool fand, einfach nur mal in die Videothek zu fahren, sich die Cover so anzugucken, sich dann da mal auch überraschen zu lassen, was man da so ausleiht. Und ich habe exzessiv Horrorfilme geguckt. Mhm. Dadurch bin ich ja auch irgendwie damals auf Deadline Magazin aufmerksam geworden, die auch so Kino, fantastisches Kino hauptsächlich behandeln. Hab dann angefangen für die zu zeichnen und zu schreiben und da war ich voll drin, so ein Horrorfilm. Mhm. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, dass mich da irgendwie nichts mehr so richtig gekickt hat, weil eine Zeit lang alles sehr, sehr vorhersehbar war. Du hast dann direkt am Anfang schon gesagt, ja, das wird jetzt den Twist nehmen und
ja, ja, okay. Aber Conjuring irgendwie da, weil da gibt es ja jetzt mittlerweile 4 oder 5 Teile irgendwie.
Ja, und die ganzen Ableger, ne?
Ja,
die Nonne genau, und Annabelle und sowas.
Ach, das gehört, Annabelle gehört
auch noch dazu. Das sollte so ein, wie das MCU sein, ne?
Ah, okay.
Und jetzt ist ja gerade, ich weiß nicht genau, wie der jetzt korrekt heißt, also auch ein Mumienfilm im Kino.
Ja, den wollte ich mir tatsächlich angucken.
Der gehört auch, gehört wohl auch in diesen Kosmos rein.
Ah, okay, okay. Weil den wollte ich mir gerade angucken, weil ich aktuell eine John Sinclair Story schreibe, wo es auch um eine Mumie geht, die wieder zum Leben erweckt wird. Der soll sehr gut sein, auch sehr hart.
Ja, sehr hart, das habe ich auch gehört. Und aber auch sehr wenig Ägyptisches. Also falls du da recherchieren musst, solltest du vielleicht andere Mumienfilme gönnen.
Kollege sagte mir, einige Leute wären tatsächlich enttäuscht gewesen, weil sie gedacht haben, das hätte was mit der Mumie, mit dem mit Fraser hier, diese aus den 90er Jahren.
Viele sind auch rein und haben gedacht, Mensch, endlich mal eine Doku über Carsten Maschmeyer.
Ja, ganz genau. Aber der soll wohl sehr gut sein. Aber wie gesagt, die Vorstellung, die der Kollege miterlebt hat, sehr, sehr laut. Also vielleicht
laut?
Laut, ja. Also so Jumpscares und so, also wo dann wirklich, ist also nichts für dich, Olli.
Also, ja, das ist, ich bin auch nicht so ein großer Horrorfilm-Fan.
Was ist denn dein Genre?
Ich habe gerade, als du gesagt hast, irgendwie einen Film, den ich auf Video gesehen habe, irgendwie mit 14, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was, ja, oder? Ich glaube, Muttertag.
Ah, sehr guter Film.
Ja, sehr guter Film, aber auch so Szenen drin irgendwie, die ich bis heute auf ganz detailreich nacherzählen kann. Was ja auch irgendwie, haben wir gerade schon irgendwie, dass ein paar Bilder irgendwie echt so Impact haben. Aber deshalb, ich gucke mir das an, auf jeden Fall. Irgendwie so die Klassiker finde ich auch gut, irgendwie so, ne, Halloween und so mag ich irgendwie, weil das ja auch so ein bisschen, da wird ein bisschen subtiler irgendwie. Aber ich habe
so,
hier,
das ist noch so dein Pacing, ne, die alten Filme.
Ja, ja, ja. Es gibt, da, wenn man darüber spricht, irgendwie wie Filme oder wie auch Serien gemacht sind, irgendwie, ich habe mir mal die Mühe gegeben, ich habe mir mal die Profis angeguckt irgendwie und das kannst du heute nicht mehr gucken.
Die also Profis, das,
ja.
Die britische Serie.
Die britische Serie, ja, genau. Ist jetzt kein Horror irgendwie, aber weil du sagst, weiß, so Pacing irgendwie, das ist total lame irgendwie, wo du sagst so. Also das ist schon sehr, sehr lang.
Absolut reaktionär.
Ja, ja.
Das ist unfassbar. Das Ganze reaktionär und frauenfeindlich. Ja,
aber da sind wir auch genau bei der Frage, inwieweit so zum Beispiel so Remakes berechtigt sind. Ne?
Ja.
Und gerade so Halloween und sowas, da finde ich durchaus auch die Rob-Zombie-Sachen haben ihren Reiz, weil die das halt vom Tempo her jetzt in modern erzählen. Bei die alten Halloween-Filme, da sitzt er teilweise und schläft zwischendurch ein, bevor wieder was passiert.
Denkst du immer, das sind so Suchbilder. Wo ist er? Wo ist er? Ja. Ach, guck mal, da hinten steht er. Also, ja, wo ist er?
Also, als ich gehört habe, dass Danny McBride mit dabei ist, Danny McBride ist ein amerikanischer Schauspieler, hauptsächlich aus dem Comedy-Fach. Und dass der praktisch mit seinem Kollegen an dem Remake von Halloween, beziehungsweise an der Fortsetzung, wo halt auch Jamie Lee Curtis wieder mitspielt und so, also wo man wirklich sagt, alles nach Halloween, die ganzen Teile sind alle, vergesst die, wir machen jetzt hier weiter, frisch weiter. Das, die ganzen Teile, die sahen alle toll aus, aber das war so ein fucking Kokolores. Das war, ich hatte mich so geärgert, wirklich so geärgert, weil das war ein so, naja, nee, Halloween, John Carpenter zu der Zeit, Halloween oder Da Dingen, wie wir im Bochum sagen.
Da Dingen, ja.
Ein Meister seines Faches, auch hier Nebel des Grauens, The Fog.
Oh ja, ja, ja.
Ne,
nicht zu verwechseln mit Stephen Kings, The Fog, der unfassbar schlimm war am Ende.
Ja, ich fand den auch nicht gut. Also ich fand das, sagen wir so, das Ende andere, war sehr bedrückend.
Der Film, andere war
der
auch schlecht.
Sich, der war, geht so, ne? Aber das Ende, das hat er natürlich nachhaltig fertig gemacht.
Das hat einen boah, nachhaltig.
Dieser Horrorfilm auf dem Segelboot, Gorch Fock.
Gorch Fock.
The
nein,
Fog.
Nein.
The Fog, Goy Fog.
Ach so.
Meine Fresse.
Ich habe gedacht, du meintest, es gibt ja einen auf dem Segelboot.
Ja, natürlich.
Hier mit Nicole Kidman und Sam Neill und wer ist er, den Bösewicht aus Titanic?
Wir haben
Zane,
Leonardo DiCaprio.
Hat er geklaut.
Nee, Todesstille heißt der Film auf Deutsch. Und es ist ein super Film.
Okay.
Das ist wirklich ein super Film. Wirklich wie so ein Kammerspiel, drei Leute. Und es spielt wirklich nur dieses Ehepaar nach dem Tod ihres Sohnes. Wollen die mal so alles so von sich lassen und machen einen Segelturn. Und mit einmal sehen sie ein Schiff, beziehungsweise jemand, der in so einem Schlauchboot sitzt und ganz frenetisch auf sie zurudert. Und das ist dann Billy Zane, genau so heißt er. Ja. Und der stellt sich raus, dass der halt Cray-Cray ist und dass der praktisch seine ganze Mannschaft, mit denen er unterwegs war, umgebracht hat. Aber dass das entfaltet sich, ich habe jetzt natürlich jetzt wieder jede Menge gespoilert. Da hat Nicole Kidman vor allen Dingen noch Mimik gehabt. So hat sie ja im Moment nicht mehr. Ne? Und der Film war auch richtig klasse mit und super, super spannend. Also es wäre einer von diesen schönen australischen Thrillern, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber wirklich endlos spannend waren. Und ja, Todesstille.
Wie sind wir jetzt dann noch? Olli, gerade Muttertag erwähnt. Das war dein erster Horrorfilm?
Vermutlich, ja.
Also ich habe jetzt gerade so eine Idee gehabt, warum ich irgendwie so nachhaltig abgestumpft bin gegenüber Horrorfilmen. Ich habe nämlich viel zu früh, noch nicht mal als Jugendlicher, sondern als Kind, habe ich mir heimlich das Omen reingezogen im Original.
Das Omen, ja.
Und so in der Nachbetrachtung wird mir da relativ klar, dass das natürlich ein ziemlicher Brocken ist, aufgrund der Tatsache, dass der ein offenes Ende hat.
Ja.
Das war damals ja schon, würde ich jetzt so einschätzen, revolutionär. Das kam ja erst viel später, so dass viele Filme so ein offenes Ende haben, wo du dann denkst, ach Alter, ey, hätte für meinen Seelenheil wäre jetzt besser, das hätte einen Abschluss gehabt.
Ja, ja.
Und wie Damien da in die Kamera grinst zuletzt, ich glaube, das hat sich so festgefressen danach konnte einen eigentlich nichts mehr schocken.
Ja. Das war bei Halloween auch so. War das der schwarze Mann? Ich glaube, er war es. Und dann war er ja weg. Ne? Und da habe ich so gedacht, was? Ne? Und in meiner Erinnerung ist das ja so, dass das Halloween und Dawn of the Dead oder Zombies im Kaufhaus, wie wir im Bochum sagen.
Zombies im Ruhrpark.
Ja, genau. Ja. Dass die parallel liefen. Und da war das auch so. Da habe ich auf die Uhr geguckt. Der Film, der geht doch jetzt nur noch 5 Minuten. Wie wollen jetzt diese ganzen Zombies, wie wollen die dem Herr werden? Und dann mit einmal, wie viel Benzin ist noch im Tank? Er ist noch halb voll. Okay, versuchen wir es. Dann fliegt der Helikopter, fliegt hoch und dann ist Ende. Ich habe gedacht, Leute, ihr könnt euch doch nicht so. Ich war fix und fertig. Also offene Enden, das war revolutionär damals seiner Zeit. Und das Omen auch. Der war, ja, das war ja so im Rutsch von Exorzist. Ja. Ne? Und der hat einen ja auch komplett fertig gemacht. Also da war ich Jahre später drin und selbst Jahre später im Atlantis-Kino, im Kapitol-Kino in Bochum, Jahre später, als der wirklich schon, als den jeder eigentlich kannte und gesehen hat, sind noch Leute rausgegangen. Die haben, also die kamen damit nicht klar. Also der war schon echt, William Friedkin hat da wirklich, meine Güte, ne. Und da gab es ja dann auch, ich fand aber auch die Fortsetzung von Das Omen, fand ich klasse. Wo der dann so ein bisschen älter war. Weißt du, da gab es dann diese Szene mit dem Aufzug oder wo Leute geköpft wurden und sowas alles.
Ja, es war fantastisch.
Ja, es war eine schöne Zeit.
Ich war mal in Frankfurt in der Diskothek, das oben.
Da wurde auch jemand geköpft.
Nee, da wurde niemand geköpft irgendwie.
Ja, das war so ein Blade-Anfang.
Ja.
Ich meine, das war die von Sven Feth, die Diskothek. Okay. Aber geköpft und Splatter und so, das hat ja auch eine neue Dimension. Du hast mir den Tipp gegeben irgendwie für einen Film, da habe ich nur die Anfangssequenz. Ich habe den Film gar nicht gesehen. Ich gucke nur den Anfang. Nur die Anfangssequenz. Da habe ich gesagt, meine Fresse.
Das war ein Bodycount, Alter. Ne?
Boah.
Was war das denn? Jetzt bin ich gespannt.
Der neueste Final Destination.
Final Destination, ja.
Das hatte ja klassischerweise immer solche Anfänge.
Ja, ja.
Und ich hatte das irgendwie ein bisschen verdrängt, dass die immer so anfangen und hatte mir den neuesten dann auch im Streaming angeguckt. Guck da mal den Anfang an.
Mehr wollte ich auch nicht sehen, aber da habe ich so überlegt, wenn man dann natürlich so sich ein bisschen zurücknimmt und sagt so Special Effects und so. Und da hatte ich so die Brücke zu The Boys, wo ich so sage, Mann, das ist ja so eine neue Dimension von Splatter und nicht nur Spritz, Blut, blablabla, ein bisschen Gedärme, sondern das ist ja schon hohe CGI-Kunst.
Wobei die neue Staffel ja gerade ein bisschen zu wünschen übrig lässt, was das anbelangt.
Ich habe bis jetzt nur 2 Folgen sehen können von der aktuellen Staffel. Aber ich habe dieses Final Destination, dieses Intro gesehen und habe gedacht, da, ich fühlte mich sofort erinnert irgendwie, weil da so Szenen drin sind irgendwie, wo man also jetzt Computer oder Special Effects technisch.
Ich hatte damals den ersten Teil mit Hennes in der Pressevorführung gesehen und ich
dachte, Hennes kann sowas nicht gucken.
Nee, konnte er auch nicht. Er ist auch tatsächlich rausgegangen. In der Mitte ist rausgegangen. Der kam damit nicht klar. Aber ohne Scheiß, als wir rauskamen, kam die Nachricht, dass die Concorde, abgestürzt ist. Da hab ich gedacht, Alter, was ist hier los? Also der erste Final Destination, ich weiß, dass der neue Teil richtig gut sein soll. Auch lustig.
Da kommt auf jeden Fall zu dieser ganzen Mythologie, kommt was völlig Neues dazu. Ah, okay. Also wenn man Final Destination mag, sollte man sich den auf jeden Fall angucken, weil da auf jeden Fall neue Elemente mit bei sind. Das kann ich dazu ja spoilerfrei schon mal sagen.
Ich habe das die Sequenz gesehen mit dem Piercer oder mit dem Tätowierer, ich weiß es nicht, eins von der dann da auf ganz abenteuerliche Art und Weise. Ja. Aber ich meine, sowas passiert ja. Die Serie Six Feet Under, die hat ja jedes Mal ist sie angefangen mit irgendeinem Typen, der dann hinterher bei diesem Bestattungsinstitut auf dem Tisch lag. Super Einstieg. Weißt du, und da hast du mal gesehen, wie trivial und dumm einfach auch manchmal Leute zu Tode kommen irgendwie, ne? So. Und da waren wir wieder bei unserem Podcast.
Der Podcast der guten Laune.
Ja, aber wollen wir doch mal so ein bisschen jetzt mal in uns gehen und auch mal so ein bisschen, gibt es, ihr seid ja nur Cartoonisten. So, gibt es da, ich meine, das wird wahrscheinlich die Frage sein, die ihr immer gestellt bekommt.
Wie kommt ihr auf die Ideen und kann man davon leben? Das sind die Hauptfragen.
Nee, das wollte ich gar nicht fragen. Siehst du? Ich wollte sagen, was habt ihr denn so gemalt in letzter Zeit? Nein, Quatsch. Mich interessiert, pass auf, mich interessiert immer so der kreative Prozess. So, und ich frage mich tatsächlich so, ich meine, ich weiß ja wie bei mir, woher Ideen kommen. Die kommen halt manchmal einfach so. Und wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwie so eine App, wo ihr Ideen reinschreibt? Weil das Tolle bei euch ist ja, oder beziehungsweise das.
ChatGPT, ne? ChatGPT. Die Frage, gib mal Ideen, ey.
Warum musstest du das jetzt so entmystifizieren?
Ende Gelände, wir können jetzt hier aufhören.
Ja, nein,
das war's für uns. Wir haben das so KI-Apps und die sind so lustig, dass man die Sachen dann im Grunde genommen, ja, also mit dem Selbstzeichnen ist auch vorbei. Also man macht eine Idee, sagt man an ChatGPT, und dann, wenn die Idee da ist, dann sagt man ChatGPT, jetzt zeichne auch.
Ja,
das ist natürlich sehr verkürzt dargestellt, weil man muss ChatGPT schon 15 Mal noch in Richtungen stoßen, damit da überhaupt eine gute Idee bei, und dann am Ende ist die Idee nicht gut.
Ja.
Die da kommt. Also,
so, jetzt hier mal,
Spaß beiseite.
Weil KI ist ja also, tatsächlich auch ein großes Thema.
Ja, das ist ein großes Thema.
Ich sag jetzt hier ganz exklusiv, um das zu leisten, was wir da als Cartoonisten machen, da muss man sehr intellektuell unterwegs sein. Und
ja, ich habe mir das immer gedacht, weil ihr seid ja auch dafür bekannt. Ja,
absolut.
Ihr seid die intellektuellsten Stricher, die ich je gesehen habe.
Ja. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Was war die Frage?
Nein, ich notiere mir auf jeden Fall Sachen ab und an, also am Zettel oder halt auch mal als Notizen ins Telefon, da gibt es ja so eine Notizen. App oder?
Genau, also nutzt du das auch, weil das nutze ich auch, das ist bei mir auch voll.
Also da schreibe ich schon mal so eine Line rein, irgendwie, damit ich die nicht vergesse und so.
Dumm ist nur, wenn die Autokorrektur einer so auseinandernimmt, dass man hinterher nicht mehr weiß, was habe ich mir da eigentlich notiert, und ja, ich benutze auch Notizen-App.
Das stimmt.
Da muss man ein bisschen aufpassen, weil weiß das ja, wenn man dann später da reinguckt und dann steht da irgendein Nonsens, man kriegt es nicht mehr zusammen.
Ja, übrigens, nur kleiner Tipp, weil das habe ich jetzt auch erst erfahren, die Notes-App beim iPhone hat auch eine Audio-Funktion. Also kann auch Sachen rein.
Ja, du kannst damit auch PDF scannen und sowas.
Ja.
Da ist sehr viel integriert, was Apple ja komischerweise nie kommuniziert. Da kommt irgendein Update für iOS oder macOS und dann kriegst du immer über irgendwelche Instagram-Videos oder so dann auf einmal so Tipps. Und denkst, was kann das jetzt? Das wird halt nie vorher bekannt gegeben.
Nee.
Und wenn man dann in so einer App mal genauer nachguckt, da sind schon echt krasse Möglichkeiten.
Die Notes-App, die läuft immer so ein bisschen unterm Radar, das stimmt. Aber ich habe da alles drin. Ich habe da Kochrezepte drin, Ideen für Filme und Serien, für Filmfunk und Fernsehen und und Stand-up-Ideen tatsächlich, obwohl ich nicht auf die Bühne gehe, aber trotzdem.
Und, ja, und du hast es natürlich
immer mal gebrauchen an der Kasse oder so.
Ja, ja. Jetzt sollte man natürlich auch erwähnen, wenn dein Telefon dann kaputt geht oder geklaut wird. Was ist ja in der Cloud und genau. Auf jedem anderen Apple-Gerät.
Wenn es geklaut wird, ist es in der Cloud. Das ist verrückt.
Ja, ja, das ist ein Paradox. Also
nur so viel zum Sicherheitsaspekt, dass die Ideen ja dann nicht verloren sind.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist auch, ist super wichtig irgendwie, weil da werden schon, also da würde mir einiges flöten gehen, muss ich sagen.
Also ich würde sagen, bei mir, also bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, also man läuft so durch die Weltgeschichte und wenn Themen auf dich zukommen, da denkt man immer, kann man da was zu machen? Will man da was zu machen? Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal ein Thema, ich sag mal Timmy. Ja. So, was ja...
Timmy
das Buschkänguru. Oder war es Timmy der Leguan? Man weiß es nicht. Aber so ein Thema ist natürlich absolut medial präsent. Da gibt es zwei Seiten irgendwie. Da gibt es die Verrückten, die Hope-KI-Songs machen. Und
die anderen, die Sushi.
Und die anderen,
andere Fraktion, unter anderem mit einer Punkband, die jetzt gesungen haben, dass man den endlich in die Luft sprengen soll und Salami draus machen soll.
Ja, wir haben uns auch gefragt, Merz, wann schickt Merz Taurus? Ja, also, witzigerweise, ich war gerade im Urlaub und ein paar hundert Meter weiter am Strand ist auch ein Wal angespült worden.
Ja.
Da hat man nichts von gehört, weil der war schon tot.
Der war schon tot.
Ja, eine Pottwal in Renesse.
Ja.
Und ist halt leider so irgendwie, dass das passiert.
Ja, ja.
Und ich zum Beispiel.
Da macht man aber auch keine Witze drüber.
Nein, natürlich.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man irgendwas im Kontext tot, sollte man auf keinen Fall irgendwas mit Tieren machen. Das nehmen Leute ein Übel. Aber das mit der Notiz-App und das Aufschreiben, das ist ja eigentlich der zweite Schritt. Das ist ja sehr technischer, wie man sich die Sachen notiert, damit man sie nicht vergisst. Und ich glaube, worauf du eigentlich auch viel mehr noch hinaus wolltest, ist tatsächlich so mit den Ideen, was Olli jetzt angerissen hat.
Ja,
und
ich habe mich nicht getraut.
Ja, ja, gut, aber ich sag mal, ich glaube, da gibt es zwei große Pole. Einmal das, was einem so zufliegt. Ne? Also ich sag immer, man sollte, wenn man überhaupt im kreativen Witzbereich irgendwie tätig ist, sollte man immer mit so einer kindlichen Naivität durch die Gegend gehen, sich über alles wundern können und dann fallen dann viele Sachen auf. Und im Idealfall ist es so, dass man manche Sachen sieht, die sofort als Cartoon funktionieren, zumindest in meinem oder in Ollis Kopf wahrscheinlich. Also kann da mal ein Beispiel nennen. Ich war in Erlangen unterwegs, da war eine rote Ampel und davor ein Schild bei Rot hier halten. Ich habe da mit einem Auto gestanden und ich dachte mir, das ist jetzt schon viele, viele Jahre, ja. Dachte, wie witzig wäre das, wenn ich jetzt aussteigen würde und dieses Schild festhalten würde. Konnte ich natürlich nicht machen. Ich hatte es mir dann aber auch notiert und habe dann später einen Cartoon rausgemacht. Der ist dann auch relativ erfolgreich gewesen. Inzwischen kriege ich Fotos mit Nachstellung irgendwie zugeschickt. Das ist aber so ein Ding, das ist so zugeflogen.
Ja.
Man muss das nur irgendwie aufgreifen. Und am anderen Ende ist, du hast eine Themenvorgabe, beispielsweise durch Zeitungen, für die man dann zeichnet. Und da muss man sich dann was einfallen lassen. Und dann gibt es dann natürlich verschiedene Techniken, weiß nicht, Brainstorming nennt man es. Da ist man dann natürlich auch irgendwann so geübt drin, dass das so, ohne dass man es jetzt großartig erklären müsste oder erklären kann, im Kopf sich abspielt. Mhm. Das sind so die beiden Pole. Und dazwischen ist natürlich auch alles möglich.
Mhm. Ja. Willst du dazu was sagen?
Oder? Nee, ja, ich sehe das auch so. Also es gibt so Ideen, die fallen einem spontan ein. Man weiß auch gar nicht mehr, wieso sind die gerade gekommen. Ich bin mal über die Autobahn gefahren, da war gerade ein Gewitter. Und dann habe ich mir gedacht, wie lustig wäre das, wenn da eine Schulklasse ist, der Lehrer fragt, und wie soll man sich beim Gewitter verhalten? Und der Größe von der Schulklasse zeigt auf. So. Ich weiß noch, dass es auf der Autobahn war, bei einem Gewitter irgendwie. Aber dann denkst du so, das wäre lustig. So, das sind so Sachen, Geistesblitze quasi.
Okay.
Aber was ja viel mehr ist, ist irgendwie, dass man Themenvorgaben hat, dass man, ne, also wir haben jetzt gerade beide zusammen an einem Buch gearbeitet, also als Zulieferer irgendwie, es gibt so Compilations wo die jemand anderes herausgibt und dann Zeichner fragt, seid ihr dabei? Und das war zum Thema Star Trek Enterprise, weil dieses Jahr
Jubiläum
60 Jahre, glaube ich, ne, oder?
Ja.
Und dann wandelst du im Kopf so durch die ganzen Serien, Filme irgendwie von Star Trek und guckst mal irgendwie, was man da Lustiges machen kann.
Ja. Da muss ich allerdings auch sagen, bei Star Trek ist eine solche Masse an Inspiration wegen der ganzen Serien, wegen der ganzen Filme.
Ja, weil die sich ja auch fucking überall hinbeamen konnten.
Ja, ja.
In jede Dimension.
Da wird's dann wieder schwierig, weil du, wenn du da versuchst, auf irgendein Thema rumzudenken, ob man da jetzt irgendwie was Witziges rausholen kann, merkst du, dass du ständig abschweißt, weil das einfach so viel an Input ist. Und dann da den Fokus irgendwie, sich ein bisschen weiter eingrenzen. Da ich beispielsweise, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch 1000 andere Sachen irgendwie machen musste, ich habe kein Land mehr gesehen, habe dann die Herausgeberin gefragt, sag mal, zu welchen Themen habt ihr denn wenig bisher oder gar nichts? Und hatte dann tatsächlich dadurch eine Einschränkung, die mir sehr geholfen hat. Mhm. So ein Korridor, in dem ich mich dann bewegen konnte, bevor mein Geist wieder irgendwie 1000 Richtungen geht und ich nicht irgendwo zum Ende komme.
Mhm. Okay, ja. Habt ihr eigentlich so Cartoon-Idole? Gibt es sowas? Also Waterson zum Beispiel? Oder,
ja, ich bin ganz klar Ralf Rute. Ne?
Ralf Rute.
Lebende? Oder?
Nee, ihr könnt auch also Tote sein. Also ich bin großer Gary Larson-Fan.
Gary Larson.
Super. Ja. Also als ich als Jugendlicher so entdeckt habe, dass ich, also mit dem, dass ich, wie man ja so sagt, immer, ich habe ja immer schon gezeichnet und das aber so mit dem Humor zusammengeführt habe, da natürlich sich so ein bisschen orientiert und geguckt und da war ein ganz großes Vorbild natürlich Martin Perscheid. Und Jahre später habe ich ihn dann kennengelernt und wir waren auch eng befreundet und von der, ich glaube heutzutage, wenn man, dadurch, dass man dann mit so jemandem auf einmal befreundet ist, ist das so mit den Vorbildern dann inzwischen dann irgendwann schwierig, weil man tatsächlich ernst genommen wird und irgendwie auf Augenhöhe miteinander irgendwie spricht. Aber ja, das war so bei mir Martin.
Okay.
Ich habe Uli Stein mal die Hand geschüttelt.
Wem?
Uli Stein.
Uli Stein.
Ja, oh. Uli Stein hat in dem Interview, ja, genau, wurde er gefragt, welche Cartoonisten er so auf dem Schirm hat und mag. Und dann hatte er gesagt, dass er die Arbeit von Michael Holtschulte und Olli Hilbring immer sehr gerne sieht.
Oh.
Das ist, ja, auf das ist jeden ein Ritterschlag. Fall ein Ritterschlag, ne? Ja.
Ja.
So, ja. Aber man hat natürlich, man guckt halt so, wenn man jetzt in Deutschland ist, dann bin ich großer Fan Till Mette natürlich, irgendwie der stetig liefert.
Ja.
Und ich bin großer Fan von Haug und Bauer. Das ist ein Duo, ne? Elias Haug und Dominik Bauer. Die sind aber auch zu zweit, muss man sagen. Der eine zeichnet, der andere ist Texter, sag ich mal, oder Autor. Und aber das wird ja auch eine Wechselwirkung haben. Die machen auch, also die begeistern mich auch immer wieder irgendwie mit kleinen, guten, klasse Ideen.
Ja, aber es wurde ja nach Vorbildern gefragt.
Ja, nach Vorbildern, ja, gut.
Deshalb möchte ich da auch nichts. Ich kann mich da voll und ganz anschließen. Das sind wirklich super Kollegen, die ich auch richtig gut finde. Aber ja, so Vorbild ist natürlich so eine Sache, weil wir auch sehr, sehr eigenständig sein müssen.
Ja.
So, und da darf man sich halt wenig an anderen orientieren, weder von Zeichnungen noch von Witzen, ja.
Aber sag mal, wie ist denn das möglich? Also sag mal, ihr habt jetzt so einen Einfall und weil ich erlebe das ja selber so, wenn wir uns Storys einfallen lassen und mit einmal, ja, hat die schon gemacht oder hat der schon gemacht oder gibt schon.
Ja, das kommt immer wieder vor. Ne?
Das kommt immer wieder vor.
Jetzt ganz aktuell beispielsweise hat ein Kollege irgendwas zu Wahlen gemacht und sich da irgendwie zwei Wale drum unterhalten. Was macht denn Timmy? Und liegt den ganzen Tag auf der faulen Haut. So, und da habe ich auch,
auf der Sandbank.
Auf der faulen Haut, ja. Ich habe 2015 einen Cartoon gemacht, wo so ein Pottwal angestrandet ist und zwei Touristen unterhalten sich irgendwie und eine sagt, ja, Wahl müsste man sein, kann den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen.
Ja.
Und als ich die Kommentare, deswegen auch gerade das mit den Tieren, ne? Als ich die Kommentare bei dem Kollegen gesehen habe, dachte ich, gut, der soll das mal mit den Leuten da jetzt ausmachen. Gut, dass meiner irgendwo unter Ferner Liefen irgendwann mal in einem Buch war, aber ich den jetzt nicht unbedingt nochmal in sozialen Medien raushauen muss.
Also das ist kein Scherz. Also die Deutschen verstehen keinen Spaß, was Tiere angeht. Ne? Da
nee, nö, das ist ja auch
also, solange sie nicht am Grill liegen. Ne?
Ja.
Ja,
genau.
Man vergisst ja dabei auch immer, dass das jetzt ja nicht genuin die Meinung widerspiegelt des Urhebers, sondern es kann ja auch sein, dass man irgendwas darstellt, was man dann ja, also eine der beiden Seiten, die es ja bei Timmy beispielsweise gibt, dass man die einfach mal so ein bisschen so auf Spitze getrieben hat. Das heißt aber nicht, dass ein Cartoon per se die persönliche Meinung immer wieder spiegeln
muss. Ja, aber man muss immer, ich habe das ja auch gesehen und deshalb fühlte ich mich motiviert, irgendwie auch einen Cartoon zu machen und mein Cartoon geht so zu Timmy. Da sind zwei Frauen in einem Café, die eine ist so perplex, weil die ihr Gegenüber heult total irgendwie. Und dann sagt die, boah, die Sache da mit Timmy, die hat dich aber ganz schön mitgenommen, ne? Und sie, die da weint und so mitgenommen ist, die sagt, ja, kann der nicht einfach irgendwo im Mittelmeer sterben? So. Ja, ja. So, eine Perspektive, wo man sagt, so, aus den Leuten heraus, aus der Situation heraus irgendwie, und eigentlich dieses, das Ding ist ja, der Junge, der liegt da irgendwie vor unseren Augen in der Ostsee, was soll der Scheiß irgendwie, das nimmt uns sehr mit irgendwie, weil wir uns da vielleicht in irgendeiner Form verantwortlich. Den Wahl, ja.
Weil bei Junge muss ich nämlich gerade an dieses berühmte Pressefoto mit dem.
Richtig.
Deswegen, das macht ja das, was du jetzt erzählt hast, ja auch so deep, wie man ja heutzutage sagt. Vielleicht auch ein bisschen Whataboutismen, aber.
Ja, aber die Leute empören
sich da über den Lauf der Dinge, der Natur, der Biologie, und gleichzeitig saufen zigtausend Menschen ab. Irgendwie, weil sie dann von irgendwelchen Kriegsschiffen wieder zurückgeschickt werden. Und das ist natürlich extrem.
Also natürlich will man das vielleicht nicht vergleichen, aber das Emotionale da drin irgendwie so. Und da ist natürlich, da muss man halt aufpassen, wenn man einen Cartoon macht in dem Moment oder das Momentum, irgendwie das, was gerade aktuell ist und diskutiert wird, hat jeder eine Meinung zu, die muss ja immer auch nicht richtig sein. Außerdem, das will ja auch Cartoon nicht, will ja keine Lösung produzieren, sondern einfach nur ein Thema aufs Tableau bringen. Deshalb muss man da aufpassen, aber da hatte der Markles Ambarium, Aquarium, könnte er auch sagen, ein Cartoonist, der hatte ganz schön Traffic unter seinem Cartoon irgendwie zu dem Thema.
Ja, okay. Und darauf hatte ich zu der Zeit überhaupt keinen Bock, deshalb, es sei ihm gegönnt.
Ja, absolut, also das ist ja auch Reichweite, ne? Irgendwie muss man halt nur abkönnen.
Negative Kommentare sind halt auch Reichweite, ja, man sollte es halt nur nicht provozieren, also diese so Cartoons, die jetzt, man merkt den ja an, dass die nur entstanden sind teilweise, um ein Tabu zu brechen, und da kann man meistens von ausgehen, dass sie auch nicht besonders witzig sind. So, nur um Leute zu provozieren, muss man jetzt nicht unbedingt irgendwelche Cartoons machen, wenn die handwerklich jetzt vielleicht nicht so den Gag haben, finde ich.
Es gibt halt viele Themen, die man eigentlich aufs Tableau bringen will, wo man aber keine gute Idee hat. Also ich hab so ein paar Themen irgendwie, die schleife ich immer die ganze Zeit so mit und denk immer, ja, da müssen wir mal was machen, aber mir ist noch nichts Gutes eingefallen. Dann lässt man das auch. Und wenn man dann was hat, dann kann man das machen. Und ja, hast du ja recht, irgendwie, man will seine Ruhe haben. Wenn man seine Ruhe haben will, dann muss man gar nichts machen. Dann gibt's auch keine Reaktion. Aber deshalb irgendwie auch, wenn man Ideen sammelt und zu einem Thema, dann muss das irgendwie on point dann auch sein, bevor man damit rausgeht.
Jetzt haben wir ganz viel über, ihr habt ganz viel jetzt über einzelne Cartoons geredet, so dass ich mir die Bilder selber in meinem Kopf zusammenbauen konnte. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass sowas können wir auch mal auf der Bühne machen? Ich meine, das ist doch, seid ihr da eigentlich die Einzigen, oder ist das mittlerweile, also ich habe immer das Gefühl, ihr seid die Einzigen.
Nein. Wir sind
vielleicht die Speerspitze.
Nein.
Speerspitze des deutschen Cartoons. Also ganz konkret hat uns das auch irgendwie so, das war FOMO. Eigentlich war es FOMO. So, FOMO? Das ist Angst, dass wir was verpassen, ja. Weil Hauk und Bauer, die erwähnten Kollegen gerade, die haben ein 24-Stunden-Cartoon-Festival in Berlin im Babylon-Kino veranstaltet. Und da sind wir jetzt auch wieder bei diesen alten, prächtigen Kinos. Und da wurde tatsächlich 24 Stunden am Stück wurden Cartoon-Lesungen gemacht. Ja. Also beispielsweise Ralf König war mit dabei, Till Mette auch. Und
Hauk und Bauer.
Natürlich,
die
als Ausrichter natürlich. Als kleinen Ausreißer beispielsweise auch Martin Sonneborn, der ein wenig aus Brüssel berichtet hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und die haben dann halt so in den Cartoon-Kreisen halt rumgefragt, und Olli sagte dann auf einmal, Micha, lass das doch mal versuchen.
Das ist unsere Chance, Micha, da müssen wir, guck mal, wird doch immer gesagt, Baby, du bist verrückt, du musst nach Berlin. Ja, und dann, das war unsere Chance, endlich mal in der Hauptstadt aufzutreten, ja, irgendwie eine Weltkarriere zu starten, und das hat halt einfach nicht geklappt, aber wir waren da.
Ja, und dann sind wir da aufgetreten, wir haben also so im Wechsel zu verschiedenen Themen unsere Cartoons da vorgelesen und haben dann quasi Blut geleckt. Vor uns war noch direkt Ralf König dran.
Ralf König war dran, und dann sind, und es war eine ganz, Oll war ja auch da irgendwie, der hat auch gelesen, auch ein Cartoonist aus Berlin, Und der hat sich dann noch in so einen Timeslot vor uns gezeckt, so dass wir hinter Ralf König gerutscht sind. So, und der hat uns dann irgendeine Geschichte erzählt, der hätte keinen Babysitter, der müsste wieder weg. Und er hatte eigentlich, später hat er uns dann erzählt, dass er keinen Bock hatte, so spät aufzutreten. Mhm. Und Ralf König war, glaube ich, um 9 oder so dran, ne? Oder um 10, weiß ich gar nicht mehr. Also wir waren so um 11, glaube ich, auf der Bühne.
Also was du, glaube ich, sagen willst, als er fertig war, hat er ein paar Leute mit rausgenommen, weil sie was haben signieren lassen wollen, die dann während unserer Vorstellung alle wieder reinkamen. Ja. Aber wir hatten noch einen Timeslot, der war relativ gut
besucht. Der war gut besucht, auf
jeden Fall. Danach wurden die Leute nicht richtig müde. Ja, das hat man echt gesehen, die sind dann reihenweise abgehauen. Und dann
die Leute, die ich habe nie gefragt, wer um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens so aufgetreten ist, irgendwie das ja.
Ja, es war also es war schon eine Herausforderung. Aber da hatten wir Blut geleckt und also witzigerweise, wenn man dann mit so Lesungen anfängt, dann stapelt man ja sehr tief und guckt irgendwie so kleine Locations. Bei uns war es aber tatsächlich so, dass wir sowas im Grunde genommen übersprungen haben. Wir haben ja direkt aus Bochum Total und so oder große, weitere Kinos.
Stimmt, ja.
Da sind wir dann aufgetreten und ja, die Anfragen mehrten sich. Und weil wir das aus, also das ist aber immer so eine Sache mit zwei erwachsenen Menschen. Du kennst das ja noch von dem Podcast hier mit Thorsten und Hennes. Termine finden, ne?
Ja.
So, und bei uns beiden, wenn wir zusammen angefragt werden oder zusammen was organisieren, dann machen wir das auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Und wir haben, daraus hat sich auch die Idee mit dem Podcast entwickelt. Alles unter dem Titel 2 Stricher packen aus. Aber wir haben beide auch jeweils dann daraufhin dieses Solo-Programm für aufgebaut, ich ein bisschen eher als Olli und dann, damit man halt eben auch mal irgendwo was machen kann und zusagen kann, wenn wir beide nicht parallel können. Und das läuft alles wunderbar.
Hat sich auch prächtig entwickelt.
Ne, auch alles. Und richtig geil war, und das ist halt bei so einem Cartoon-Show-Ding, also wirklich krass, und ich kann das auch immer noch nicht fassen. Wir waren ja beide zusammen in Wacken und sind dort aufgetreten.
Ja.
Und das war so Highlight bisher der Karriere.
Rain or Shine, auch eine lustige Anekdote, irgendwie, wie wir nach Wacken gekommen sind, ja.
Mit dem Auto.
Mit dem Auto.
Und wir haben im Hotel geschlafen, das muss man auch.
Zorn. Aber wir haben halt, wir hatten so ein, also zur Cartoon-Show-Geschichte muss man eigentlich erzählen, man darf es ja nicht verschweigen, Ralf Rute ist schon ein Pionier. Ich glaube schon, dass es international, Amerika und so, keine Ahnung, irgendwie man jetzt gucken würde.
Gerade die Cartoonisten vom New Yorker und so. Die
ja, sind, genau, auch solche Lesungen natürlich schon gemacht.
Aber Pionier
haben.
Muss ich auch ganz kurz eben sein, weil alle der Frankfurter Schule rund um Titanic, die alten, die sind nämlich schon rumgetingelt und haben Lesungen.
Ja.
Teilweise auch noch mit irgendwie hier so Diaprojektoren
und so. Ja, also
das gibt schon viel länger.
So Lesungen mit Cartoon aus den Büchern, dann die Cartoon zeigen, irgendwie die vorzulesen, ein bisschen was dazu erzählen. Das gibt's auf jeden Fall schon viel, viel länger, auch länger als die Geschichte, die Ralf macht. Aber Ralf hat's schon als Cartoon-Show, sag ich mal, mit Videoelementen und so. Und dann singt er noch selber, ob das sein muss.
Das hast du gesagt.
Nein, auch das ist toll. Aber das hat er vielleicht dann schon in so eine andere Sphäre gebracht, irgendwie, wenn man jetzt irgendwie da so drüber sprechen will. Aber es gibt ja Hauk und Bauer sind unterwegs. Piero Mastalas, toller Kollege, der auch irgendwie unterwegs, der eigentlich auch schon mehr Comedy macht jetzt irgendwie als nur Cartoon zu zeigen. So, aber das ist schon in der Szene, ist das schon so ein Format irgendwie, was man macht irgendwie. Ich meine, große Motivation ist eigentlich auch, wenn man das so feststellt, dass man eine super Zweitverwertung hat. Man hat diese ganzen Cartoons gemacht für Bücher oder so oder mal im Internet veröffentlicht. Jetzt kann man das mal so inszenieren, wie man Lust hat.
Ja.
Plötzlich hat man so viel Gag-Material irgendwie, was ja sonst irgendwie nur irgendwo schlummert. Und kann da aktiv irgendwie mit arbeiten und das formen und so. Und
oder auch andere Formate ausprobieren. Das funktioniert auf der Bühne mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, die wir halt haben mit Präsentationen, Filmen, irgendwelche Sachen erst einblenden, wenn wir das vom Timing her so wollen. Das sind, also man kann sich da echt ausprobieren. Also
einfach nur
diesen statischen Cartoon, den man normalerweise hat, wie er abgedruckt oder im Internet gezeigt.
Dann ist das ja auch lustig. Ich habe ja so Musikvideos, die dürfte ich im Netz gar nicht zeigen, aus rechtlichen Gründen. Also nicht, weil die so horrorbrutal sind oder so oder sexistisch, sondern einfach wegen den Musikrechten.
Ja.
Aber in Live geht das, da muss man GEMA zahlen irgendwie und dann kann man halt Platten spielen. So, und das ist halt diese ganze Melange irgendwie live, irgendwie, das ist halt super. Und waren wir in Wacken und wir sind ja auch ein bisschen größenwahnsinnig. und finden uns ja selber auch sehr geil.
Ja, ja.
Ja, ja. Das spürt man ja, auch. Ne? Ja, ja, aber ja. muss man ja auch bis zum gewissen Grad. Nun haben wir gesagt, immer, wir spielen nochmal im Wacken, das ist ja wohl gar kein Problem.
Ja.
So, ne, wir kennen jetzt halt Menschen von Saltatio Mortis, irgendwie der Band, ne? Irgendwie die
gleiches Management und.
So, und die hatten auch mal den Impuls gegeben, irgendwie ruft doch mal den Chefbooker von Wacken an, dann mein Freund Pedder irgendwie, der auch irgendwie in der Musikbranche irgendwie unterwegs ist, Musikjournalist, der hatte auch die Mailadresse, und dann habe ich mal einen Abend um 11 schöne Mail aufgesetzt, so ein PDF fertig gemacht, so ein kleines Video irgendwie mal zusammengeschnitten, irgendwie mit so einem Stuff von uns, und dann ganz bold irgendwie gesagt, irgendwie, pass mal auf, 2 Stricher, packen aus und jetzt auch in Wacken. Ne, da haben wir doch Bock drauf alle oder so, ne? Und dann habe ich wirklich 3-4 Wochen nichts gehört. Irgendwie. Ja. So, nix. So, und dann ergab sich ein Zufall irgendwie, dass die Frau, die Pressearbeit für Wacken macht, hier aus Bochum kommt und Cartoons haben wollte für das Wacken-Magazin.
Oh.
Und sie hatte mich so als Cartoonisten entdeckt irgendwie. Und dann hab ich die Geschichte erzählt. Hör mal, ich sag mal, kennst du den Booker da auch irgendwie? Weil wir hatten da mal eine Mail hingeschrieben und vielleicht ist das ja untergegangen im Urlaub oder was, keine Ahnung. So, und die hat dann den angerufen und gesagt, hör mal, bist du bescheuert? Den Micha und den Olli, die im Ruhrgebiet, die sind eine Macht.
Ne? Macht.
So, und du glaubst, eine Stunde später hatte ich eine E-Mail vom Chefbooker von Wacken. Olli, Micha, ist das für okay für euch, das und das Honorar? Hotelzimmer braucht er auch irgendwie so Donnerstag, den bla bla bla, irgendwie auf der Welcome to the Jungle Stage.
Muss ich das auf der Zunge zergehen? Hotelzimmer auf Wacken.
Ja.
Ja. Also, yeah. Ich meine, wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten. Früher hätte ich wahrscheinlich, ich wäre 3 Tage vorher angereist und bis zum Schluss geblieben, und ja gut. Wir sind dann im Hotel am nächsten Morgen nach Hause.
Ja, mit Girlschool haben wir gefrühstückt.
Ja. Nee, noch besser, wir kamen an der Hotelrezeption an mit Rage.
Rage,
aus ja, Herne. Aus wir hätten quasi zusammenfahren können. Am nächsten Tag, als wir da auf Wacken unsere Ausweise abgeholt haben, da standen dann meine Freunde von Saltatio Mortis hinter mir, wo halt eben auch 2 aus Mülheim kommen, hätten wir auch zusammenfahren können. Wir hätten echt so einen Reisetrupp Wacken machen können.
Ja.
Aber wo sich der Kreis dann noch richtig krass schloss war, wir haben ja vorher so die Unterlagen bekommen, technischen Gegebenheiten und sowas, und bei uns waren noch Fragen offen, und auf einmal gucke ich da auf diesen Zettel, und unser Stagehost, also die das da alles vor Ort managt und für uns zuständig war dann jemand, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe und die dann privat anrufen konnte und sag mal eben, also das waren so viele Zufälle, die da, es karmamäßig passte das einfach, das muss man ganz klar sagen. Die 2 Striche und Wacken, das ist große Liebe.
Ja. Habt ihr es nur einmal gemacht oder seid ihr da jetzt regelmäßig? Ja,
also wir haben es einmal gemacht, wir haben uns da nicht so ins Gedächtnis brennen können, irgendwie wie okay. Mambo Kurt irgendwie, der ja auch die Geschichte mal gerne erzählt, irgendwie Mambo, wie der nach Wacken gekommen ist, er hat auf irgendeiner Veranstaltung gespielt und dann ist der Gründer von Wacken zu ihm gekommen, hat gesagt, hier sind 100 Euro, hör auf zu spielen.
Mambo Kurt, das muss man dazu sagen, ist ein auch ein Bochumer Künstler. Wie könnte man den einstufen? Keine Ahnung.
Mambo spielt auf der Heimorgel, sage ich mal, die größten Klassiker der Musikgeschichte, Jump und Van Halen über
auf der Heimorgel.
Er hat auch einen tollen Stück, das habe ich jetzt für meine Veranstaltung in Waltrop immer gern genutzt. Er hat auch ein Waltrop-Lied. Waltrop. Der ist auf jeden Fall Kult irgendwie. Der spielt auch jedes Jahr in Wacken.
Ja, das
irgendwie
stimmt.
Mehrere
das
Tage ja, irgendwie ja. So. Und weil, als er das erste Mal dann auf Wacken gespielt hat, irgendwie sind die Leute so steil gegangen, so ausgeflippt irgendwie. Ich glaube, die Leute da von Wacken, die haben überall so Videokameras und gesagt, was ist denn da los? Und dann war Mambo schon Inventar auf Wacken. So, das war bei uns jetzt nicht so. Also, es war geil. Es waren bestimmt 1000 Leute.
Weil ja, vor uns war dann noch irgendwie Metal Yoga, wir haben Lach-Yoga quasi gemacht und der Timeslot, der war jetzt dann eher gemütlich, die Sonne knallte gut und die Leute haben sich mal ein bisschen Schatten aufgehört, aber es war trotzdem unfassbares Erlebnis. Vor allem mitten in unserem Set sind ja dann da diese ganzen ja, Mad Max Autos dann auf einmal dann irgendwie vor der Bühne lang gefahren und wir mussten kurz aufhören, weil nichts mehr zu hören war.
Ja, das ist so, weil unser Status dann irgendwie so, dann kam jemand vom Festival und sagte, hör mal, da gibt's immer so ein Mad Max Dorf, ne, so mit so selbst zusammengebauten Autos und bla 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 und so. Und die sind dann auch so geschminkt und so. Und dann sagten die, ey, die machen immer so eine große Runde hier. Sollen die mal eine kleine Runde machen? Nicht, dass die bei euch irgendwie an der Bühne vorbeifahren? Ich sage, das fände ich schon gut, wenn die nicht bei uns vor der Bühne vorbeifahren. Ne? Alles klar. Und dann kommen die natürlich und fahren bei uns vor der Bühne. War aber lustig dann im Grunde. Waren auch schöne Bilder irgendwie für das Video.
Ja.
Aber das war ein einmaliges Erlebnis irgendwie fürs Tagebuch irgendwie. Das sind so, und das hätte uns nicht, wäre uns nicht passiert, wenn wir nicht auf die Bühne gegangen wären.
Mm, ja, also ich finde das total erstaunlich, weil ich meine, da hat ja keiner von euch gerechnet, dass ihr da eher plötzlich mal so fast schon Stand-up-mäßig da auf der Bühne steht.
Ja, es ist komplett die Antithese zu dem, was du normalerweise an Erwartungshaltung hast, wenn du hörst, hier jemand ist Cartoonzeichner oder Cartoonzeichnerin. Ja. Man sitzt den ganzen Tag zu Hause am Schreibtisch oder am Grafiktablett und zeichnet. Ja. Ja. Und es ist aber so, dass halt heutzutage auch mit dem Zeitungssterben und da, wo man eben mit dieser Kunst dann Geld verdienen kann, das wird ja auch alles weniger.
Ja.
Also muss man sich da neue Wege finden, suchen und finden und die beackern. Und das gehört halt mit dazu. Dann.
Ja. Ja, das würde ich auch sagen. So, weil was du sagst, Zeitungen, Magazine, die zahlen ja jetzt auch keine horrenden Honorare. Deshalb, genau.
Also muss man
gucken, wo man seine Witze so platzieren kann.
Ja. Ja, das ist doch gut. Das ist doch eine wunderbare irgendwie Beschäftigung irgendwie. Ich finde das total super. Also
jetzt bitte sag nicht, ich finde es schön, wenn man so sein Hobby zum Beruf machen kann.
Nein.
Naja. Nein, aber das ist, ja, aber am Ende ist doch irgendwie,
wir leben
das verbindet Traum, ja. Uns ja irgendwie. Du als Autor und so ist ja im Grunde, wenn man dafür bezahlt wird, dass man Ideen hat, ist doch geil.
Naja, also, wenn sie mal ein bisschen besser bezahlt
werden. Ja, gut, das ist das ist natürlich das Dilemma, ja, irgendwie. Ja, also,
genau. Ja, nein, aber was wir vorhin schon so ein bisschen angerissen haben, ist, wie steht ihr jetzt wirklich zu KI? Ich meine, ich weiß, dass das ein großes Thema ist, ein breites Thema auch, weil man kann es ja so nutzen und man kann es so nutzen und nochmal anders, aber wie steht ihr da so? Seht ihr da eigentlich eher eine Gefahr drin oder?
Was soll ich sagen? Also ich habe es bis vor einiger Zeit noch extremst verteufelt, weil man natürlich medial auch und auch selbst betroffen, so in sozialen Medien, da werden Cartoons von einem selbst genommen, Olli, ist das passiert, mir ist das schon passiert. Und man sieht dann auf einmal, dass halt jemand einen Cartoon von einem genommen hat, durch eine KI gejagt hat, die dann leicht verändert und mit einer schrecklichen Typografie dann halt neu generiert worden ist. Und Leute haben dann da bei sozialen Medien auf einmal zig Likes drauf und man als Urheber da irgendwie denkt, na, wollen die mich jetzt verarschen, warum nehme ich das Original und verlinken da ordentlich drauf? Und ich glaube, manche Leute glauben dadurch dann so ein bisschen das Urheberrecht gedribbelt zu haben, was aber halt eben in dem Fall natürlich auch trotzdem illegales Plagiat ist. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht doch auf einmal eine Abmahnung kriegt. Also das sage ich jetzt mal so hier nebenbei. Also dieser ganze Fokus auf diese Kunstgeschichte und die Musik, das ist alles sehr im medialen Fokus. Und dann natürlich auch alle total verzweifelt. Aber die Erfahrung, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe, ist, dass wahrscheinlich eher die Arbeitsplätze demnächst so im Bereich Jura, Steuerberatung und überhaupt Verwaltung flöten gehen. Weil ich habe mich halt so ein bisschen tiefer mal jetzt mit KI beschäftigt, außerhalb von irgendwas bei Gemini oder ChatGPT reinschmeißen und sagen, komm, mach hier mal neu, so ein neues Bild, neuer Cartoon.
Mach mal zwei bumsende Eisbären, die Cola trinken.
Ja.
Also aufgrund der Tatsache, und das ist jetzt hier quasi für mich auch so ein bisschen Neuanfang, weil ich mich in der letzten Zeit ein bisschen zurückgezogen habe. Also Ende Februar ist halt mein Vater verstorben und alles, was da so emotional war, da kam halt noch dazu, dass ich mich um die geschäftlichen Sachen alle kümmern musste, was mich extrem erschlagen hat. Ich musste meiner Mutter da, oder muss es noch, da extrem unter die Arme greifen und das alles machen. Und ich wüsste heute nicht, wie ich das alles geschafft hätte und zukünftig schaffen sollte ohne KI, weil ich habe sämtliche Berge von Akten, Wände voller Aktenordner habe ich digitalisiert und habe mir da ein KI-Tool gebaut, wie ich das alles befragen kann. Mhm. Und dadurch gemerkt, dass sich das echt krass wie schwarze Magie anfühlt. Man spart auf einmal so viel Zeit, weil man diese Ordner nicht durchsuchen muss, sondern weil man die KI dazu befragen kann, sich Listen ausgeben lassen kann. Da wird jeder Kontoauszug wird auf einmal zu einem Lexikon. Und das hat sich auf einmal so krass entfaltet, was da alles möglich ist, dass ich sagen muss, ja, künstlerisch hasse ich es wie die Pest. Und für solche Aufgaben ist es der Hammer. Aber da sind wir ja grundsätzlich bei der Sache, KI sollte einem das Leben erleichtern. Und bei Künstlern beispielsweise soll die KI nicht Kunst machen, damit der Künstler mehr Zeit zu Hause hat zu putzen, sondern ein Künstler sollte die KI dann so nutzen, dass er mehr Zeit für Kunst hat. So. Und nach dem Credo nutze ich das halt eben auch.
Okay.
Und ja, insofern zwei Pole oder zwei Herzen, die an meiner Brust schlagen. Aber ich kann das auch ganz gut trennen.
Okay.
Also ich mache ja auch Werbung noch und arbeite in einer Agentur. Und da ist das natürlich ein Riesenthema. Aber auch nicht nur das Bildhafte und das Visuelle, sondern irgendwie auch andere Prozesse. Aber wir machen natürlich Filme komplett in KI jetzt und so, irgendwie, wo man früher für 400.000 Euro irgendwo hingefahren wäre. Jetzt fällt das Hinfahren weg, das ist natürlich schade, hier und da.
Du bist auch ganz schön blass, ne?
Ja, so in Afrika gedreht. Komm nur noch nach Holland, nicht mehr nach Kapstadt irgendwie. Kapstadt ist eine sehr schöne Stadt, müssen wir mal hin. Ist natürlich viel, viel besser, wenn man da arbeitet und nichts bezahlen muss für die Flüge und so. Aber das ist das eine irgendwie, das mag ich. Also da beschäftige ich mich mit KI und Film, Foto, bla 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 und so. Künstlerisch ist das natürlich inflationär, weil jetzt jeder irgendein Cartoon macht oder irgendein lustiges Meme und ein Bild und bla 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 und so. Und es ist halt, ist auch alles nicht lustig. Also weil die Leute halt die Grundlage nicht wissen. Mhm. Also ich sag ja immer, wenn du eine gute Idee hast für einen Cartoon und einen guten Dialog oder so, der lustig ist irgendwie, dann kannst du ihn nicht mehr falsch machen oder nicht mehr schlecht machen. Also dann ist es auch scheißegal, weil das sieht man ja irgendwie auch bei Kollegen, die sehr reduziert arbeiten. Wenn der Witz top ist irgendwie, dann ist es auch fast egal, wie er umgesetzt ist. Mhm. Weißt du, also dann kann er sehr, sehr einfach sein oder opulent irgendwie. Bei mir ist es ja immer so, ich sage ja immer, wenn ich sehr opulent zeichne, dann ist der Witz nicht gut, weil ich mich entschuldigen will bei den Betrachtern. So, aber jetzt siehst du halt, dass da Leute Bilder prompten und Cartoons prompten, die überhaupt keine Ahnung haben, wie Witz geht irgendwie oder wie Pointe geht oder Leserichtung, da fängt schon mit an irgendwie. So, aber da bin ich auch bei. Ja,
schön Punchline am Ende und sowas.
Ne? Lass die Leute doof sein. Lass sie so weitermachen irgendwie. Qualität setzt sich durch, ist halt so.
Ja, man merkt das so. Ja mit der Qualität ja auch. Ich glaube, sehr, sehr viele sind inzwischen sehr satt von, man sieht den KI-Bildern oder jetzt speziell in den Cartoons, man sieht ja teilweise sogar, kann er unterscheiden, welche KI das gemacht hat. Ja, ja. Mhm. Und ich glaube, da ist eine Sättigung hat da eingesetzt, dass die Leute auch wieder ein bisschen mehr Hunger nach handgemachten Sachen haben.
Ich kann die Leute verstehen, dass sie da sitzen und ach ja, guck mal, ich und mein Kumpel irgendwie mit dem Bollerwagen irgendwie so am Kemnader See, das prompte ich jetzt mal, bla bla, ja, super, mach doch, mir egal. Jetzt muss man nur immer wissen, Leute, jedes Mal stirbt ein Baum, ja, irgendwie, oder beziehungsweise die Ressourcen, Energie und so und Wasser und bla bla bla, da reden wir noch gar nicht drüber irgendwie, also was die für so eine Scheiße da alles an Ressourcen verballern.
Man muss es da mit Harald Juhnke halten, der irgendwann, glaube ich, mal sagte, irgendwie Silvester ist so schrecklich, weil da auch die Amateure anfangen zu saufen.
Ja,
und so verhält es sich mit einer
KI. So
also man sollte es bewusster verwenden, ja, man sollte es irgendwie auch sich damit mal, also grundsätzlich ist es ja so, dass Leute jetzt inzwischen KI, ChatGPT, Gemini, was weiß ich nicht, mit Google-Suchen verwechseln. Ja, ja. Da wird jeder Scheiß wird in eine KI und wenn man sich dann... Also das ist das Zehnfache an Ressourcenverbrauch, wenn man eine KI befragt, statt einfach zu googeln.
Ja, aber Google hat ja auch eine KI-Funktion.
Ja, die kann man aber abschalten.
Ja, gut. Aber ich bin auch bei Michael, ich habe jetzt auch so einen kleinen Rechtsstreit gehabt mit einem großen Unternehmen, die einen Cartoon von mir verwendet haben, einfach so. Mit denen habe ich mich außergerichtlich geeinigt Und da habe ich aber halt irgendwie auch die KI dann als meine Rechtsberatung
Und sie schreibt genutzt. Immer drunter, ich bin keine Rechtsberatung.
Ich bin keine Rechtsberatung.
Ja, aber es hilft
ja,
schon.
Aber
es
ja,
hilft
aber komm, schon. Sag doch schon mal, komm, kannst du nur mal sagen hier. Ja,
aber um Dinge einzuordnen oder zu sagen, halt irgendwie, um auch zu verstehen, wenn man selber nicht Jurist ist irgendwie und der Streitwert, wie setzt er sich zusammen irgendwie, damit man überhaupt mal irgendwie ein Volumen hat, bla 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 und so. Also da hilft es schon irgendwie und auch bei der einen oder anderen Formulierung und so, damit man nicht ganz so, weil wir sind ja, eigentlich sind wir ja intellektuell. Eigentlich müssen wir ja, das ja. alles wissen, aber wir können ja nicht alles wissen.
Nee.
So, und dafür finde ich dann die KI wunderbar und einzigartig. Aber was uns als Cartoonisten angeht, irgendwie mach's selbst mit der Hand. Ist immer schön.
Ja, ganz genau. Wir neigen uns jetzt langsam dem Ende.
Schade.
Ja.
Ach Mann.
Aber ja, ich sag ja langsam. Ich würde ganz gerne von euch wissen, warum seid ihr kreativ?
Drogen, Frauen, Rock'n'Roll. Das alles eher nicht.
Wacken.
Sonst hätte ich wahrscheinlich weiter in einer Band versucht, bekannt zu werden. Nein, ich glaube einfach, dass so diese Witze ein Vehikel suchen, das muss raus. So, und wir beide haben jetzt das Glück, dass wir natürlich auch ein Publikum dafür haben und eine gewisse Reichweite und die Leute damit dann halt auch teilweise auf den Sack gehen können. Aber ja, also irgendwo muss diese Energie ja hin. Ne? Und das ist aber nicht ausschließlich jetzt irgendwie das reine Cartoon-Zeichnen. Manchmal versucht man sich auch anderen Sachen also irgendwie das irgendwas zu machen, das rauszuhauen.
Also ich finde das sehr schwierig. Anders. Ich finde, dass sehr viele Leute sehr kreativ sind auf unterschiedlichen Ebenen. Man verbindet kreativ schnell mit, du machst Musik, du malst oder so irgendwie, das ist kreative Arbeit. Aber es gibt ja auch ganz andere Jobs, wo wir jetzt gar nicht drauf kommen. Also IT-Leute oder weiß ich nicht, vielleicht ein Elektriker, ja, irgendwie, der kreativ ist bei seiner Arbeit, ja, irgendwie.
Eher die Kreativität, wenn man so einfach quer durch den Raum irgendwelche Kabel verlegen oder so.
Ja, nein, aber es geht ja um auch vielleicht den kreativen Zugang zu Problemen irgendwie, wie man die löst und so. Also genau. Das ist für mich alles Kreativität. So, und wir haben jetzt halt eine andere Ausdrucksform oder so, aber deshalb tue ich mich immer so schwer, warum bist du kreativ? Also weil es schnell so irgendwie, jeder ist kreativ auf seine Art und Weise und in dem irgendwie, was er tut. Ne? Und deshalb, ich glaube, ich hab halt Ideen im Kopf und das ist mein Ventil oder mein Medium ist halt Cartoon. Und das warum ich das, weil ich kann halt gut zeichnen, so mehr oder weniger irgendwie. So, und das ist halt meine Ausdrucksform. Ja, wenn ich jetzt Maurer wäre und dann kreativ wäre, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal eine runde Mauer machen oder so. Weiß ich nicht.
Ja, ja. Oder Schreiner.
Ja, oder Schreiner, ja auch. Ja,
klar. Also, ich meine.
Auch irre irgendwie. Ich habe letztens so einen Bericht gesehen über so ein Gesellenstück irgendwie von einem Tischler oder Schreiner, der so eine Schublade, die sich so zusammenfährt, Hammer. Also, irgendwie sagst du, so cool.
Ja, nein, mich interessiert halt immer, was bringt die Leute, so Künstler aus sämtlichen Gewerken, also wirklich, das können Schauspieler und Regisseure sein, aber auch Cartoonisten und was weiß ich, Kung-Fu-Kämpfer oder so, warum machen die das, was sie machen, was bringt die zum Ticken, und das interessiert mich halt immer, ne? Und da hat da der Hermann Waske, das ist ein Dokumentarfilmer und den müsstest du eigentlich
kenne ich, ja.
Den kennst du, genau, und der hat vor Jahren hat er halt ein Buch gemacht und eine Dokumentation Why Are You Creative, ja. Und da hat er wirklich noch Leute gefragt wie David Bowie, aber auch George Bush. Also wirklich Leute aus total unterschiedlichen Gewerken und da gibt es halt diese wunderbare Dokumentation, das sage ich immer an dieser Stelle, weil mir diese Frage wirklich unheimlich gut gefallen hat und weil jeder wirklich eine komplett andere Antwort darauf hatte und okay, ihr habt das jetzt gesagt, also meistens ist es ja ein Ventil, ne? Irgendwas ist da drin, irgendein Mitteilungsbedürfnis ist in seinem Herzen drin und das muss raus.
Du, es ist sicherlich auch immer bei jedem, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht und was macht, das ist sicherlich auch irgendwie ein bisschen ein paar Bereiche, so im Bereich des Narzissmus irgendwie anzusiedeln.
Ja,
ich meine damit nicht die Persönlichkeitsstörung, ja, also für die Persönlichkeitsstörung müssen irgendwie 10, 11, 12 Punkte zusammenkommen. Nein, aber es gibt ja auch so einen gesunden Narzissmus und das jeder, der sich auf eine Bühne stellt oder irgendwas
veröffentlicht,
muss das haben. Ansonsten würdest du das nicht machen können. Und ich sag mal, der Weg von Cartoonzeichner auf die Bühne beispielsweise, das war für mich auch hartes Training, weil ich hatte das nicht so das Bedürfnis, mich auf eine Bühne zu stellen.
Ja, aber irgendwann haben wir da immerhin sind das meistens 3 bis 4 Stufen.
Die das ist auch anstrengend, das darf man ja auch nicht vergessen.
Also ich hadere mit meiner, seit Jahren, weil ich bin so ein großer Stand-Up-Comedy-Fan, seit meiner Kindheit. Und als ich damals Hennes kennengelernt habe, da habe ich endlich jemanden getroffen, der auch diese ganzen amerikanischen Komiker kannte und so. Ne? Und Hennes war zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, das war um Blair Witch Project rum. Und da, weil er, Hennes mein größtes Idol, weil der wirklich diesen Weg gegangen ist, einer der ersten in Deutschland so wirklich Stand-Up zu machen. Mit Mittermeier war auch einer der ersten. Und sowas also, und ich, seit Jahren hadere ich, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich habe Ideen, ich schreibe ja auch, ich habe für einen Hennes geschrieben, ich habe für Thorsten geschrieben und ja, ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir da irgendwie.
Kannst du denn gut auswendig lernen?
Es geht, ja, also klar, ja, es geht.
Das also ich weiß von mir überhaupt nicht und das wäre ein Hinderungsgrund, deswegen ist für uns dieses Medium, oder für mich dieses Medium mit der Cartoonshow, wo man dann
weil
quasi,
du immer eine Eselsbrücke
hast. Du hast immer, ja, du hast eine Eselsbrücke, du hast da deine Präsentation, du hast immer den Laptop mit dabei. Das hat unglaublich geholfen.
Ja.
Und ich habe aber gemerkt, im Laufe der Zeit mit den Auftritten, dass ich da tatsächlich auch gar nicht mehr drauf gucken muss. Ich kann dann auch frei erzählen und die ganzen Storys und dann halt mit der Fernbedienung. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied, wenn du einen reinen Stand-up machst, wo du nur das Mikrofon hast und erzählen musst. Das also würde bei mir mit dem Auswendiglernen schon
anschalten. Wir sind ja quasi, hört man nicht, also es geht das Mikrofon? Das ist so achso, das war gerade so ein Wackelkontakt, Entschuldigung. Wir sind ja im Grunde vergessliche Comedians, wenn man so will. Ja, wir haben uns ja die Witze vorher aufgemalt und können die dann zeigen. Und
ja, aber dann sind sie auch aus dem Kopf, da sind wir wieder bei dem anderen Thema. Warum macht ihr das, damit ein Kopf frei wird?
Naja, ich habe jetzt gerade auch nochmal überlegt, warum ich das mache. Ich glaube, es gibt 2 Sachen. Ich will Themen aufs Tableau bringen, die mich interessieren oder die ich gut oder scheiße finde und ich will Menschen unterhalten.
Ja.
So, ich möchte, dass sie gut drauf sind, dass sie lachen und so und das passiert irgendwie, wenn du einen Cartoon zeigst oder halt, wenn du so eine Live-Show machst. Ja. Und ich glaube, ich könnte das auch nicht. Also ich hadere immer mit mir. Ich habe so Elemente im Programm,
Bits, wo
man sagt, ja, das ist ja Stand-Up. Aber dass ich so ein komplettes 2 Stunden Abendprogramm irgendwie so auswendig lerne irgendwie. Also ich glaube, man merkt ja, dass man mit jeder Show sicherer immer wird und auch im Grunde immer das Gleiche erzählt. Also oder
die große Kunst ist es, dass du auswendig kannst, irgendwie das immer jederzeit spontan wirken zu lassen.
Ja, das ist
das
wirken,
hervorragend.
Kann. Genau, das ist ihm jetzt gerade eingefallen. Und da wie sagt man so schön?
Genuine Moment, ne?
Ja, dieses.
Der genuine, da ist der, Hennes ist da großartig.
Ja.
Weil ne, Hennes hat das so, beherrscht das so meisterlich, so auch so Versprecher, weißt du, wo ich genau weiß, ja? Du Schlawiner.
Also jetzt bei den jungen Comedy-Kollegen ist ja auch irgendwie so der Talk mit dem Publikum am Anfang, aber das funktioniert ja halt auch nur, wenn du dementsprechend halt Erfahrung hast damit oder halt auch schon diverse so Versatzstücke schon vorbereitet hast. Ne?
Ja.
Also Rudi Carrell sagt ja immer, du kannst nur ein Ass aus dem Ärmel holen, wenn es vorher schon da reingesteckt hast.
Ja.
So ein bisschen so Spontanität für die Hosentasche. So ein bisschen vorbereitet und dann kannst du halt diese Muster natürlich aufs Publikum anwenden. Aber ich glaube, Hennes ist da wirklich der absolute Meister drin. Der kann da ganz vielen jüngeren Kollegen noch was beibringen.
Ja, menschlich fragwürdig, aber auf der Bühne.
Nein. Hennes ist ein ganz, ganz lieber.
Ja, geht so.
Ist der Einzige, der mich auch so ab und zu mal anruft irgendwie.
Jo, wir wollten,
also
wir wieder beim Kino sind, wir wollten.
Ich spreche öfter mit Hennes als mit Michael.
Ja. Ja, gut, wir haben auch einen Podcast.
Ja.
Das muss man nämlich dazu sagen. Da geht jede Spontanität flöten, wenn wir uns jetzt immer so unterhalten würden.
Das, okay.
Ja, natürlich. Wir ziehen ja unser Mansplaining dann in den Podcast rein.
Ja,
so,
ja.
Und das ist dann halt irgendwie für alle
privat unterhalten.
Was. Ja, das machen
stimmt,
wir
das, macht,
das machen wir mal vor.
Wie lange macht ihr den Podcast eigentlich schon? Auch schon lange, ne?
Ich glaube seit Corona-Zeiten.
Ja.
Wir sind jetzt gerade kurze Pause aus Gründen.
Ja.
Wir legen aber da jetzt auch wieder los. Ich musste mich halt erstmal ein bisschen fangen und wir werden jetzt Sonntag haben wir gerade auch entschieden aufnehmen.
Ja.
Aber wir können gerne, Olli, wir können es gerne vorher noch irgendwie unterhalten.
Nee, jetzt bis Sonntag habe ich keine Zeit.
Also Fußball, krass, auch Schalke wie lange wir jetzt hier geredet
haben. VfL rettet sich irgendwie, was meinst du, was da los ist auf meinem Zeichenbrett?
Könnt ihr auch gut nicht kreativ sein?
Nee. Nee, das, das kommt alles von ganz alleine. Man kann sich da gar nicht gegen. Also so Urlaub machen oder sowas, das ist eher noch kontraproduktiv, wenn du gerade irgendwie in dem Modus bist, du möchtest jetzt irgendwie nichts machen, dann kommen die Ideen ja noch viel mehr. Und ich habe auch das Gefühl, man tickt halt so, dass man alles irgendwie auf Ideen abscannt. Und es geht so, also wir hatten uns ja schon, du weißt es ja schon, ich kann das jetzt hier mal ganz offiziell sagen, im Herbst kommt mein erster Roman raus, da hat irgendwie als Medium der Cartoon nicht mehr gereicht für das, was ich da drin behandle. Und das war auch so, Eigentherapie und gleichzeitig zu sehen, das ist ein Thema, das ich erzählen will, das muss irgendwie raus. Und dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe, war ich dann auch feiner damit, mit einigen Sachen, die da vorgefallen sind. Und ja, das ist so eine Mischung, ne? Also, sich selbst da irgendwie therapieren und eine Geschichte erzählen oder das, um das nochmal, warum bist du kreativ, vielleicht nochmal aufzugreifen.
Ja, genau. Und also ich kann das auch immer unheimlich schwer abschalten. Ich kann wirklich, ich wünsche mir manchmal einfach so einen Tag, wo ich einfach nur auf dem Sofa sitze und Videospiele spiele. Aber so nach 15 Minuten kriege ich schlechtes Gewissen.
Das schlechte Gewissen, das,
genau,
das kenne ich nämlich
weil ich das
auch.
Gefühl habe, ich müsste jetzt, weil ich habe immer irgendwie eine Deadline oder immer irgendwie ein John Sinclair, muss immer irgendwie fertig werden und ich müsste da jetzt, weil das Gefühl zu haben, am Ende des Tages, des Arbeitstages zu sagen, okay, ich habe heute 3 Szenen geschafft. Das ist auch ein geiles Gefühl. Und das ist so dieses Dopamin, was man dann so hat. Ja, das ist irgendwie total schräg, irgendwie, dass man das, dass ich auch so schwer abschalten kann. Ja.
Das finde ich, deswegen ist Mario Kart auch ein super Spiel,
das
wenn
stimmt.
man zocken will, weil man kommt da nach einem Rennen ja wieder raus.
Ja.
Aber das ist eigentlich wirklich was, wenn ich mir damals den Podcast von dir, Hennes und Thorsten so anhöre oder auch hier der Kollege Basti Bielendorfer, wenn die in ihrem Podcast, also du ja damals, du warst ja da in dem Moment eher Zuhörer, aber was die alles im Kino gesehen haben, was die alles gerade zocken, was die an Büchern gelesen haben, wo nehmen die alle die Zeit her? Die müssen auch ihre Programme schreiben, die müssen abends auf die Bühne und da war ich manchmal ein bisschen neidisch. So. Ich dachte, ja, ich würde auch gerne mal wieder irgendwie so ein episches Spiel auf der PlayStation mal durchspielen, aber da ist nicht die Ruhe für.
Nee, ich auch nicht. Also ich bin auch ein totaler Casual-Gamer. Ich spiele mal 3-4 Runden Battlefield und dann ist gut.
Das ist sehr casual,
im Grunde ist es wie Mario
Song
Kart.
Song so stark von Pat Benatar, Love is a Battlefield.
Ja, ja, ganz genau. Und das habe ich dann immer im Ohr. Und dann geht's über Bayern, ist jetzt die neue Karte. Bayern. Ja, Bayern wird angegriffen.
Ich kann ganz ab und zu doch ganz gut mich treiben lassen, Fernsehen gucken oder streamen und bisschen rumsurfen, wo ich dann nichts mache, was kreativ ist oder wo ich etwas umsetze, aber ich bin natürlich bei euch. Ich habe ja auch, ich war ja ein bisschen erkrankt, habe ich ja auch öffentlich gemacht jetzt die Tage, weil es so ein gutes Ergebnis war jetzt irgendwie vom Neurologen jetzt diese Woche. Ich hatte so einen kleinen Schlaganfall und dann habe ich aber auch so das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt irgendwie schon wieder was machen, was ich immer schon mal machen wollte, weil das auch so eine Zäsur war. Und da habe ich mir ein Schlagzeug gekauft und nehme jetzt Schlagzeugunterricht.
Wegen Schlaganfall?
Ja, den Witz hatte auch jemand gemacht irgendwie im Internet. Da hatte ich das aber noch nicht öffentlich gemacht. Ich hatte nicht gesagt, pass auf, du Pisser. Da habe ich aber auch irgendwie dann in Foren gelesen, ja, mir hat Ruhe ganz gut geholfen. Ja, und Olli kauft sich ein Schlagzeug. Weißt du, ey. Aber ich habe so das Gefühl, da kann ich gut bei abschalten irgendwie.
Ja, darum geht's, ja.
Und was ich da auch sehr gut drin finde, dass ich etwas habe, ich habe endlich ein Hobby, wo ich nicht so gut drin bin irgendwie im Moment. Also wo ich Dinge lerne, wo ich mich mit auseinandersetze und so. Das ist ja auch so ein Punkt irgendwie, wo man ja vielleicht, das ist dann ja auch ein bisschen abschalten und nicht kreativ sein in dem Moment, auch wenn man dann vielleicht was Kreatives klar macht, wie ein Instrument lernen. Aber ich glaube, was schlimm ist, nicht schlimm, aber du schreibst einen Roman, du schreibst den Zinkler und machst dann noch was anderes und ja, so. Es ist ja immer so artverwandt, weißt du, irgendwie, was man klar macht. Und man ist immer, man hat eine Deadline, man muss was umsetzen. Und ich habe so gedacht, irgendwie, ich bräuchte, wenn man was entspannen will, dann muss das ja nicht nur heißen, auf dem Sofa sitzen, sondern irgendetwas machen, was man vorher noch nicht kannte oder was man jetzt lernen will oder so, das hilft mir auf jeden Fall.
Ja, bei dir sind ja auch die Kinder aus dem Gröbsten raus.
Ja.
Das mit dem Hobby sehe ich nämlich genauso. Eigentlich bräuchte man ein Hobby, wo man nicht sofort wieder alles auf Verwertbarkeit abscannt.
Genau.
So, und bei mir ist es tatsächlich ja auch mit den Computerspielen, mit irgendwelchen Serien, mit Filmen. Es ist auch wieder eigentlich eine Vorverwertung, bevor jetzt beispielsweise jetzt auch, wo er gerade das Star Trek Buch erwähnt hat, nächstes Jahr ist ja Star Wars Jubiläum, dazu mache ich eben auch so ein Herausgeberband wieder mit Cartoons, Olli ist ja auch dabei. Also alles, was man so aus Spaß dann anguckt, ist aber wieder, man scannt es auf Verwertbarkeit.
Ja.
Und das, was da tatsächlich fehlt, ist irgendwie so ein Hobby, was da überhaupt nicht zu benutzen ist für
so ganz das genau. Also, aber da bin ich jetzt gerade mit dem Lehrer auch schon gefragt, irgendwie, ja, du spielst mal mit uns mit der Band. Und ich sage, nee, ich will
hast du mir ja auch schon gesagt, nee, mit dir spiele ich nicht zusammen. Nee. In der Band, ich will das jetzt für mich einfach.
Ja, oder einfach zum nur so. Ja.
Kann
ja
ich auch nachvollziehen.
Ja, ja.
Und ja, gut, jetzt bei mir, Kinder sind, der eine ist noch nicht zwei, dann gerade fünf geworden. Das ist natürlich dann, ich glaube, das muss man dann so ein bisschen als Hobby sehen, dass man mit dem Fünfjährigen
Vorsicht.
Ja. Wieder,
also da muss
wieder
man anfängt, aufpassen,
Lego zu bauen und sowas. Und das ist ja auch schön, Legos bauen. Das kann man nicht sofort verwerten. Wenn ich das jetzt so sehe, dann habe ich doch ein Hobby.
Ja,
mit
das
Fünfjährigen
ist Kinder.
Bauen.
Ja, genau. Und drei Dinge, auf die ihr euch freut.
Drei Dinge, auf die ich mich freue. Also ich freue mich auf den Aufstieg vom ruhmreichen FC Schalke 04. Ich freue mich über den Klassenhalt vom VfL Bochum. Das sind ja schon zwei Sachen. Und ich freue mich auf den 12. September. Da trete ich auf in der kleinen Affäre in Hattingen.
Ja.
So, das ist auch was, worauf man sich dann irgendwie freut. Und im Sommer sind jetzt schon vier Sachen irgendwie. Aber das eine war Fußball, das andere ist Job. Und dann freue ich mich wahrscheinlich auf den nächsten Urlaub mit meiner Frau.
Okay. Michael?
Also ich freue mich jetzt gerade direkt gleich, nicht weil das hier nicht schön war, aber gleich mit den Jungs noch was zu machen. Es ist ja schönes Wetter draußen.
Ja.
Der eine lernt ja gerade Fahrrad fahren, da müssen wir gleich noch ein bisschen ran. Dann, was ich gerade erwähnt hatte, für mich ist es komplett eine neue Perspektive, dass ich einen Roman geschrieben habe, der im Herbst rauskommt. Auch wenn wir beide, jetzt Olli und ich, ja schon massig an Büchern gemacht haben, ist es jedes Mal irgendwie was ganz Besonderes, wenn sowas rauskommt. Und das ist jetzt natürlich nochmal irgendwie eine, ich weiß nicht, Neuerfindung von dem, was ich sonst so mache.
Hat sich neu erfunden.
Ja.
Es ist auch, sehr gespannt. Ich werde es nicht lesen.
Es ist ja auch, für dich wird es dann vorgelesen. Du kannst es dann im Auto
machen. Als Hörbuch. Aber bitte nicht selber sprechen. Aber bitte nicht selber sprechen.
Wer spricht das denn?
Ich hatte während der Leipziger Buchmesse, hatte ich da Gespräche mit dem Verlag. Mit dem Hörbuchverlag werden die abstimmen, ob... Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob meine Stimme
bei dem ganzen
Roman.
Nein, mach es nicht.
Ich will es auch nicht.
Nein, bitte.
Weil ich das auch immer sehr affektiert
ich möchte
und
ja,
selbst,
dass das ein Erfolg wird. Ich will ja, dass das ein Erfolg wird. Bitte mach's nicht selber.
Nein, das hatte ich ja.
David schon. Nathan möchte ich.
Nah dran. Aber sagen wir so, in dem Kontext wurde heute schon mal so ein bisschen, du hattest einen Namen genannt.
Ich hätte einen Namen genannt.
Also mein persönlicher Wunschkandidat, und das wird gerade geklärt, ist. Ja, Gerrit Schmidt-Voß, mit dem ich befreundet bin.
Ja.
Leonardo DiCaprio spreche.
Ach Gott. Ah, ja.
Und okay. Das wäre mein Wunschkandidat und müssen wir.
Ich kenne doch die Stimme von Bugs Bunny so gut.
Das wäre jemand anders.
Ja, wo kann man euch folgen? Ihr habt ja Webseiten, ihr seid bei Instagram, seid ihr vertreten.
Ja.
Wo denn noch? YouTube-Kanäle habt ihr gar nicht, ne?
Doch.
Oh.
Ja, ich
überall. Also ich bin überall vertreten, mal mehr, mal weniger und über Tod aber lustig findet man das meist.
Ja,
das ist ja so der Bezug zu den Sensenmann-Cartoons.
Ja.
Und bei Olli eigentlich analog, der Olli ist auch fast überall.
Olli baut ab.
Ja, der Sauerstoffgehalt wird geringer hier in dem kleinen Raum irgendwie. Wir sind ja hier in einer Kombüse, irgendwie auf einem Schiff auf dem Rhein-Herne-Kanal.
Wir sind aber auch jetzt gleich durch.
Ja, wir sind gleich durch.
Okay,
ja, spürt man richtig, ne?
Genau. Ja. Also du hast auch eine Webseite.
Ich habe eine Webseite, ich habe bei Instagram ist Ollis Cartoons. Olli müsst ihr mal mit einem L schreiben, Ollis Cartoons, also instagram.com/Ollis Cartoons durchgeschrieben.
Genau.
Man sollte auch viel mehr eigene Webseiten wieder haben, um sich nicht so abhängig zu machen.
Ja, von natürlich, ja. Natürlich, ja. Natürlich. Aber weißt du, das ist ja auch so ein Ding, wenn man so eine Ein-Mann-Kapelle ist irgendwie, dann lädst du da aber so.
Da kann dir jetzt die KI ja wieder helfen, ne?
Dann musst du das pflegen, bla 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 und so irgendwie.
Ich sage dir.
Ich arbeite hier gerade an einem neuen Programm, wenn man so will, weil mein Dilemma ist ja, das Programm, was ich mache, ist super, ist sehr, sehr lustig irgendwie, hat eine total geile Dramaturgie und so, ist top.
Aber so. Du brauchst ein zweites.
Ja, nein, pass auf. Mein Dilemma ist irgendwie, und dieses Programm habe ich ja jetzt, weiß ich nicht, 15 Mal gespielt oder so. Ich bin ja jetzt nicht permanent auf Tour oder so. So, und das ist so gut und es hat irgendwie auch so eine Eigendynamik. Das lässt sich auch immer so ein bisschen aktualisieren und so. Und jetzt ist mein Dilemma, dass ich schon letztes Jahr einen Termin für nächstes Jahr habe in den Flottmannhallen in Herne, wo ich schon war. Und es war sehr gut, es war fast ausverkauft, irgendwie große Halle und so. Und jetzt muss ich ja irgendwas Neues machen, damit die Leute, die jetzt schon mal da waren, nochmal kommen.
Ja, ja.
Ne? Und das ist
Zugzwang. Das Dilemma habe ich exakt so, nur mit der Zeche, also in unserer Heimat.
Ja, so. Quasi, und
du bei dir in der Heimat, ich bin Zeche Karl, also da habe ich vorletztes Jahr Weihnachtsshow gehabt, so quasi Tourneeabschluss. Und das war okay besucht. Aber die fanden das so gut und die bauen auch langfristig Künstler auf, dass die dann tatsächlich gefragt haben, ob ich dieses Jahr wiederkommen möchte. Ja, und dachte natürlich, mit der gleichen Show ist auch ein bisschen doof. Aber das Buch kommt raus, ich werde da sehr viel Lesung dann draus machen und damit ist das dann wahrscheinlich auch rund. Natürlich werden auch Cartoons gezeigt, aber das wird dann eine Lesung geben, aber das kenne ich, das Problem.
Das Dilemma ist, ne, weil ich habe ja mein Programm ist ja schön doof, Ollis Cartoons Live. So, und das ist auch ein guter Titel so. Und jetzt ist das aber, man macht ja auch nicht, das hat sich ja so ein bisschen etabliert und jetzt müsstest du einen neuen Titel irgendwie.
Entweder schöner, doof oder schön doof.
Ja, nein, ich hab ja einen neuen Titel schon, Scherzchirurg.
Ja. Scherzchirurg ist auch gut.
Ist auch gut. Und es läuft natürlich immer noch so unter dem Label schön doof, wie auch immer. Irgendwie sehr spannend auf jeden Fall irgendwie, aber ich würde behaupten, dass wenn ich das habe, dass diese beiden Programme, die kann man ja sowohl als auch spielen. Wenn man jetzt nach Heidelberg geht, wo man noch nicht war, zum Beispiel Heidelberg oder Friedrichshafen oder Hof, wo sehr oft Wetten das war, muss man auch mal hin.
Ja, ja.
So, dann könnte man da ja schön doof spielen und da, wo man schon mal war, in Oldenburg zum Beispiel, da würde man dann...
Oh Gott, ich glaube, du kommst da irgendwann durcheinander.
Ja, weiß ich nicht.
Ich mache es doch so wie Hagen Räther. Immer das Gleiche, mit ein bisschen immer noch hinten was drangehängt.
So,
und irgendwann hast du eine 5-Stunden-Show, aber es ist immer noch die wie vor 20 Jahren.
Ja, okay, ja, gut. Das ist auch, kann man auch mal probieren.
Er ist immer, heißt nach wie vor Liebe, ne? Oder Hagen Räther? Oder,
ich weiß es nicht.
Ich muss mich mal mit meinem Regisseur unterhalten.
Nicht, dass das ist falsch.
Ja, ich weiß.
Ja. Wie der das sieht.
Ja, der hat da bestimmt eine Meinung
zu. Ja, klar.
Naja, gut. Okay, dann sind wir durch. Bis hierhin, ich habe keine Fragen mehr. Wolltet ihr noch was sagen? Nee?
Du hast ja gerade die Mystery Box erwähnt. Und ich weiß nicht, vielleicht sollen wir vielleicht irgendwie für diese eine Aufnahme jetzt sowas wieder etablieren, dass man bei dir was gewinnen kann. Weil ich habe ja dieses T-Shirt hier.
Ja, Stricher und Strebeck.
Stricher und Strebeck mit Gerrit, Olli und Micha. Also,
ich tue das in der Wäsche. Und wir bitte drei signieren im Anschluss da drauf, schön mit einem Silberstift und so. Und du kannst das dann hier verlosen. Was hältst du davon?
Okay,
das ist ein absolutes Unikat. Ich habe das heute extra, um dich ein bisschen aus der Fassung zu bringen.
Ja, Anfang, hast du auch gut geschafft.
Ja, ich habe es auch extra, ich habe ja die Jacke erst ausgezogen, als du gerade loslegen wolltest.
Ach so, du bist ein Fuchs.
Ja, ich weiß. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt hier dann einmal waschen. Wir signieren das und das können dann hier bei dir.
Ich würde das nicht waschen. Das ist so cool, wenn er
das musst du mal, wenn ein Trikot in eine Kurve schmeißt,
sagst du
auch nie. Sag mal, ist das gewaschen? Nee, ich komme doch gerade vom Spielfeld. Nee, dann
will
ich das nicht.
Dann tupfe ich dir damit gleich noch ein bisschen die Stirn ab.
Genau. Das war's von uns. Das war, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ein Gespräch, genau wie ich es mir vorgestellt habe.
Mir ist der zitiert viele Satz noch eingefallen. Entschuldigung.
Ja, sag es.
Der Cartoon ist oft der kürzeste Weg zur Wahrheit.
Oh.
Ja.
Mit diesen Worten schließen wir diesen Podcast. Und ja, Thorsten, wünschen wir weiterhin alles Gute. Nicht nur beruflich, sondern was seine Genesung angeht. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja,
danke für die Einladung. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Schönes Studio, Gary. Du bist auch ein hübscher Kerl.
Ich weiß. Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht kann ich ja mal einem eurer Auftritte mal beiwohnen.
Ja, sehr gerne.
Und weil ich bin sehr gespannt. Weil ich habe bei YouTube findet man gar nichts, ne, von euch so auf der Bühne oder so.
Wäre
ne?
auch blöd, kontraproduktiv. Du weißt doch, dass beispielsweise von so einem Programm von einer Tournee wird ja erst, wenn die Tournee vorbei ist, wird ja eine Fernsehaufzeichnung gemacht.
Naja,
man möchte das Material ja jetzt nicht unbedingt dann
verballern. Verstehe.
Alles, es wurde mal, genau. Ich war hier im Kino, im Fiege Open Air Kino.
Ja.
Da müssten wir eigentlich auch mal so einen Zwei-Striche-Abend machen. Mit der großen Leinwand und so. Ist natürlich immer, muss Wetter gut sein, aber ich sag mal so, den Abend an sich, das könnte ich wohl organisieren.
Lass das mal machen.
Und da wurde gestreamt auf Twitch, glaube ich, heißt das, ne?
Ja.
Und da haben die dann meinen Auftritt live gestreamt.
Okay.
Aber das Problem war irgendwie, dass die KI wahrscheinlich, die Musik, ja, ich habe ja so Musikvideos und so, und da habe ich einen Clip, die Clips sind immer nur, weiß ich nicht, 50 Sekunden oder vielleicht eine Minute, wenn überhaupt, meistens kürzer. So, und da habe ich ein Video, eine Animation, Riders on the Storm. Da tauchen Doors. Dann so, ja, die Doors und dann tauchen so Schokoriegel auf. Riders. Ne? Doof. Ja, sehr schön doof.
Ja, ja.
So, und dann habe ich das anmoderiert und so, und dann kam dieser Clip. So, und dann hat aber das System gesagt: Ah, da läuft Riders on the Storm von The Doors. 7 Minuten, das Stück. 7 Minuten, also quasi den Ton.
Ja, ja.
Gebiebt.
Ja, ja.
Und alle dachten, du hast versaute Sachen erzählt.
Nein, da liegen ja dann schon andere Sachen so irgendwie. Deshalb war das irgendwie auch, ist auch kein Paradebeispiel irgendwie für sauberes Stream.
Ja.
Ja, aber nee, so gibt's keine. Es gibt ein Video, ich weiß gar nicht, ist das öffentlich? Ich glaube ja, so ein, ist aber eher so ein, nicht so ein Making-of, sondern so ein Stimmungsvideo irgendwie,
ja,
wo ich auftrete.
Muss man gucken.
Ja, bei YouTube. In diesem Sinne. Alles Gute.
In diesem auch Sinne, wie gesagt, Thorsten.
Er geht nicht drauf.
Er geht nicht drauf ein.
Nee.
Hast du hier noch eine Frage?
Thorsten, nein. Was ich jetzt mache, ich mache jetzt nochmal eine vernünftige Abmoderation, weil sonst haut
mir meine. Abmoderation?
War das denn eine Abmoderation?
Abmoderation.
Weil sonst haut mir meine Frau das um die Ohren. Okay, das war's. Streter und Streberch mit Olli Hilbring, mit Michael Holzschulte und mit mir. Wir wünschen Thorsten weiterhin alles Gute für seine Genesung und euch alles Gute auch beruflich. Tschüss.